Vorsitzende Mili Pschatele. Heute ist ein besonderer Tag. Ein Tag, an dem wir gemeinsam einen utopisch-realistischen Blick in eine nicht allzu ferne Zukunft wagen wollen. Europa ohne Atomkraft. Utopie und Realität liegen oft sehr nah beieinander, sorgen manchmal aber auch für Irritationen. Bei den Überlegungen zum Konferenztitel haben wir schon für einige Aufregung gesorgt, weil wir den ursprünglichen Titel haben wollten: Europa ist aus der Atomkraft ausgestiegen. Aber das stimmt doch gar nicht, meinten manche. Und weiter, wir könnten die Konferenz nicht so nennen, da würden die Leute ja meinen, wir hätten von der Sache überhaupt keine Ahnung. Nun denn, wir wollen optimistisch sein und auch utopisch. Dass das letztlich gewählte Motto Europa ohne Atomkraft interessant ist, sehe ich, wenn ich jetzt in den Saal blicke und Sie alle heute sehr herzlich begrüßen darf. Mehr als 140 Anmeldungen zur Konferenz hat es gegeben. 12 Nationen sind heute vertreten. Danke an alle für eure Teilnahme. Wir bräuchten die nächste Folie.
Rád bych srdečně, velmi srdečně
darf ich nämlich ganz herzlich im Namen der Organisationen begrüßen, die diese Konferenz ausgerichtet haben. Und das sind das Anti-Atom-Komitee, die Mütter gegen Atomgefahr Freistadt und Atomstopp Atomkraft verleben, die alle zur Gestaltung der Konferenz beigetragen haben und heute voll im Einsatz stehen und einen reibungslosen Ablauf garantieren sollen. Sehr gut, es funktioniert. Ich darf auf die Bühne bitten, die Gabi Schweiger von den Müttern gegen Atomgefahr. Die dann später auch für die Presse wusste. Die auch später für die Pressekontakte zuständig sein wird. Und der Manfred Doppler, der schon auf der Bühne steht vom Anti-Atom-Komitee. Dessen Aufgabe es ist, eben für den reibungslosen Ablauf der PowerPoint-Präsentationen zu sorgen. Also ich an der Stelle ein herzliches Danke an die beiden Organisationen für den tollen Einsatz und für die Vorbereitung und auch allen Mitarbeiterinnen im Hintergrund. Also es ist wirklich sehr, sehr gut gearbeitet worden. Und in diesem Sinne wünsche ich uns dreien jetzt einmal vorweg ein gutes Gelingen für die Konferenz. Alles Gute. Alles Gute. Mein Name ist Roland Ecker, ich bin Obmann von Atomstopp Atomkraft Verleben und ich darf Sie heute durch dieses Programm begleiten, das uns viele interessante Aspekte aufzeigen wird. Allen voran danke ich gleich den Referentinnen und Referenten aus der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Tschechien, Großbritannien, Polen und Österreich, dass sie mit ihren Beiträgen die Konferenz zu einem einzigartigen Ereignis werden lassen und wirklich geballte Informationen rund um ein Europa ohne Atomkraft liefern werden. Freuen Sie sich also auf einen abwechslungsreichen, utopischen, realistischen Tag und verbreiten Sie am Ende des Tages die Nachricht, dass ein Europa ohne Atomkraft möglich ist, ganz Realität werden kann. Im Sinne eines effizienten Zeitmanagements vertraue ich darauf, dass die Vortragenden ihre spannenden Referate prägnant darstellen werden. Bei fast allen Referaten ist vorgesehen, dass im Anschluss an die Referate 10 Minuten Zeit eingeplant sind, um spontane Rückfragen zu stellen. Als erstes darf ich Dalibor Straski zu mir bitten. Dalibor Straski ist der Anti-Atom-Beauftragte des Landes Oberösterreich und somit ein wichtiger Koordinator aller Anti-Atom-Aktivitäten in Oberösterreich. Dass diese Konferenz heute überhaupt und in dieser Form möglich ist, ist der finanziellen Unterstützung des Landes Oberösterreich im Rahmen der Anti-Atom-Offensive des Landes geschuldet, die durch Dalibor Straski, den Anti-Atom-Beauftragten, koordiniert wird. Ausgehend vom Widerstand gegen das tschechische Atomkraftwerk Temelin haben sich die Aktivitäten aber weiterentwickelt. Temelin ist ein Teil der Aktivitäten, aber der Blick hat sich geweitet und vor allem nach Europa gerichtet, nach Brüssel, wo viele Atomentscheidungen fallen.
Dalibor, bitte.
Und dein Statement.
Okay. Vážené dámy a pánové, milí přátelé.
Erst ein bisschen Blick auf in die Vergangenheit werfen, nämlich als wir uns im vorigen Jahr in Prag bei der Konferenz Nuclear Energy Conference 2014 mit dem Thema Wirtschaftlichkeit der Atomkraft getroffen haben, dachten wir, die Sache ist fast erledigt. Also die Europäische Kommission in Brüssel entscheidet sicher gegen staatliche Beihilfe für das Projekt Hinkley Point C in Großbritannien. Kurz davor hat die tschechische Regierung beschlossen, da sie zwar immer wieder für die Entwicklung der Atomkraft in Tschechien ist, jedoch ohne jegliche staatliche Förderungen, Unterstützungen. Also das war auch für uns Signal, dass es wahrscheinlich anders geht. Der Hintergrund oder die Hintergründe unserer heutigen Konferenz haben sich aber geändert. Die Europäische Kommission hat vielleicht unerwartet für manche Leute, hat sich für die staatliche Beihilfe für Projekt Hinkley Point C in Großbritannien ausgesprochen. Und ja, wie Sie gut wissen, Österreich bereitet gerade die Nichtigkeitsklage gegen diese Entscheidung vor. Zufällig hat auch die tschechische Regierung wieder zum Termin unserer Konferenz zur Atomkraft gesagt, nämlich hat sie die neue tschechische Energiepolitik beschlossen gestern. Natürlich, die Energiepolitik rechnet mit der Entwicklung der Atomkraft in Tschechien. Im Jahre 2040 sollten vielleicht bis zu 50% Strom aus den Atomkraftwerken stammen. Aber nicht nur in Tschechien passiert was. In Ungarn momentan läuft die Umweltverträglichkeitsprüfung für das Projekt der zwei neuen Blöcke im Kernkraftwerk Paks, also Paks 2. In Österreich läuft gerade die grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung. In Polen plant man sogar Einstieg in die Atomkraft. Andererseits in der Slowakei gibt es Probleme mit dem Verkauf des slowakischen Stromerzeugers wegen Fertigstellung der zwei Blöcke in Mochovce. Die sind immer noch nicht fertig, verschlucken weitere Millionen Euros und die Termine für die Inbetriebnahme werden immer wieder in die Zukunft verschoben. Also man muss einfach zeigen, und das ist Ziel unserer Konferenz heute, dass die Energiewirtschaft auch ohne Atomkraft möglich ist. Und vor allem muss man zeigen, wie aus der atomaren Sackgasse zu fliehen ist. Also dazu wünsche ich Ihnen eine angenehme und vor allem interessante Lektüre. Also viel Erfolg für unsere Konferenz. Danke.
Franz Alt, prosím, na Pult.
Eines reichhaltigen Lebens steht auf der Internetseite von Franz Alt. Studium der politischen Wissenschaften, Geschichte, Philosophie, Theologie, 1967 Promotion, 1968 war Franz Altsch schon Redakteur und Reporter beim Südwestrundfunk, ab 1972 für 20 Jahre Leiter und Moderator des politischen Magazins Report, seit 1992 Leiter der Zukunftsredaktion Zeitsprung im Südwestrundfunk, seit 1997 Leiter des Magazins Querdenker im Dreisat. Seit 2003 schreibt Franz Altsch Gastkommentare und Hintergrundberichte für über 40 Zeitungen und Magazine. Er berät Konzerne und Regierungen in Energiefragen auf der ganzen Welt und hält weltweit Vorträge. Und heute hat diese Welt Station gemacht in Linz. Herr Altsch, ein herzliches Willkommen.
Noch nicht. Ist noch Atomstrom. Funktioniert nicht.
Entschuldigung, ich muss das tun. 1, 2, test.
Okay. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Vor wenigen Wochen hat ein deutscher Pilot in einem Flugzeug dieses Flugzeug bewusst abstürzen lassen und 150 Menschen in den Tod gerissen in Südfrankreich. Das war nur wenige Kilometer von 3 französischen Atomkraftwerken entfernt. Der Pilot hätte genauso auf die Idee kommen können, sein Flugzeug in ein Atomkraftwerk zu fliegen. Wir haben wieder mal Glück gehabt. Ich bin sicher, der Terrorist oder die Terroristen, die genau das vorhaben, sind längst mitten unter uns. Wir haben immer nur Glück gehabt. Ich stelle mir vor, dieses Flugzeug wäre vor wenigen Wochen in eines dieser 3 französischen Atomkraftwerke hineingeflogen. Wie würde Mitteleuropa heute aussehen? Es war der österreichische Philosoph Günther Anders, der kurz vor seinem Tod mir gesagt hat, das Hauptproblem unserer Zeit ist, dass wir uns nicht mehr vorstellen, was wir anstellen. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem des Atomzeitalters. Wir haben gar nicht mehr die Fantasie, uns vorzustellen, das, was längst vorbereitet wird. Das ist unser Hauptproblem. Es ist ein mentales Problem. Dabei gibt es schon lange keinen Grund mehr. Überhaupt keinen Grund und keine Ursache, weiterhin auf Atomkraft und Atomkraftwerke zu setzen. Von Natur aus haben wir gar kein Energieproblem. Allein die Sonne schickt uns 15.000 Mal mehr Energie, als alle Menschen brauchen. Es gibt kein Energieproblem auf dieser Welt. Der liebe Gott war nicht doof und die Evolution war nicht blöd. Alle Menschen aller Zeit haben ausreichend alles, was sie brauchen. Deshalb, wo ist es, das erste Bild, die Sonne und die Erde. Deshalb, meine Damen und Herren, dieses erste Bild. Nochmal, 15.000 Mal mehr bekommen wir jeden Augenblick dessen, was wir brauchen. Das ist unsere Erde, dieser kleine schwarze Punkt. 1 Million Mal größer, unsere Energiequelle für alle Zeit. Und das wird letztlich den Durchbruch zugunsten der Erneuerbaren weg von den fossil-atomaren Energien bringen. Die Sonne schickt uns keine Rechnung. Welch ein unschlagbarer ökonomischer Vorteil der künftigen ökologischen Energieversorgung. Natürlich scheint das heute noch eine Vision, atomfreies Europa. Aber ich bin sicher, je rascher wir die Energiewende vorantreiben, je rascher wir Sonne, Wind, Bioenergie, Erdwärme, Wasserkraft, Wellenströmungsenergie der Ozeane zum Durchbruch verhelfen, desto schneller kriegen wir die ganze Atomdiskussion hinter uns. Es gibt auf dieser Erde grundsätzlich kein Energieproblem. Das Problem, das wir haben durch die alte Energie, ist dieses. Die Zweifler am Klimawandel sagen ja immer, das sei ja noch gar nicht bewiesen mit dem Klimawandel. Meine Damen und Herren, natürlich gab es schon immer Klimawandel gab es schon immer, wird gesagt. Natürlich, das ist absolut richtig. Das ist der Klimawandel der letzten 450.000 Jahre. Aber schauen Sie mal, diesen Klimawandel, diesen Ausschlag, den gab es noch nie. Das ist das, was grundsätzlich unsere Zeit von früheren Zeiten unterscheidet. Das ist unsere Schicksalskurve, diese Kurve hier rechts. Das gab es noch nie. Der Zusammenhang zwischen dem CO2-Ausstoß und der Erderwärmung ist einfach wissenschaftlich nicht mehr zu bestreiten. Das sind die letzten 100 Jahre. So ist der CO2-Ausstoß angestiegen. Um mindestens ein Drittel auf über 400 ppm. Und genau die rote Linie. Und genauso wie die rote Linie nach oben geht, geht die blaue Linie nach oben. Das ist die globale Temperatur auf diesem Planeten. Der Zusammenhang ist seriöserweise nicht mehr zu bestreiten. Meine Damen und Herren, was ist noch vorgesehen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten? Die Chinesen haben angekündigt, zum ersten Mal sich überhaupt zu bewegen beim Treibhausgasausstoß. Meine Damen und Herren, trotzdem werden die Chinesen ihre CO2-Emissionen wahrscheinlich schon bis 2030 gegenüber heute nochmal verdoppeln, bis sie dann zum Stillstand kommen. Und wenn ich die amerikanischen und die chinesischen Treibhausgase zusammenzähle der nächsten Jahre, dann weiß ich, was auf diesem Planeten zukommt. Also das Rote ist China, das Blaue ist die USA. Obama hat jetzt angekündigt, leicht zu reduzieren. Ob er sich dieses leichte Ziel erreichen kann, ist nochmal fraglich bei den Mehrheitsverhältnissen in Amerika. Aber es könnte ja sein, dass die Amis leicht reduzieren und die Chinesen legen dann immer noch zu. Das bedeutet, wir haben durch die alte Energiewirtschaft ein riesen CO2- und Klimaproblem. Wenn wir so weitermachen wie bisher, könnte es sein, dass am Ende des Jahrhunderts bereits unser globales Klima auf über 8 Grad ansteigt. Die Optimisten sagen immer noch 2 Grad, aber ich kenne fast keinen Klimaforscher mehr, der realistischerweise davon ausgeht, dass das 2-Grad-Ziel noch zu erreichen ist. Fast. Also bitte, am Ende dieses Jahres haben wir in Paris die nächste Weltklimakonferenz. Alles, was wir bisher gehört haben an Zusagen für CO2-Reduktionen, sieht danach aus, dass das 2-Grad-Ziel nicht mehr erreicht werden kann. Also, wir müssen mit einem dramatischen Anstieg des Klimas noch in diesem Jahrhundert rechnen. Wo kann man das, den Anstieg des Klimas, den Treibhauseffekt am deutlichsten sehen? Am Nordpol und am Südpol. Ich war dreimal da in den letzten Jahren, um vor Ort mir von Wissenschaftlern den Treibhauseffekt erklären zu lassen. Die Wissenschaftler vor Ort sagen mir, die Risse im Eis, das sind die Vorboten des Klimawandels. Meine Damen und Herren, es sieht aber bereits so aus, ständig bricht das Eis ab und stürzt ins Meer. Das bedeutet dramatischer Anstieg des Meeresspiegels. So sieht das aus. Überall kracht. Und zischt es, wenn Sie am Südpol oder am Nordpol sind, weil das Eis dramatisch abschmilzt. Meine Damen und Herren, die Eisschmelze ist der sichtbarste Beweis dafür, dass der Klimawandel kein Phänomen ist, sondern längst Realität. Bis es einen Wasserfall, den gab es noch gar nicht vor wenigen Jahren. Das ist der größte Fjord in Nordgrönland, Ililulissat-Fjord. 1850 ging das Eis bis dahin und dann begann es zu schmelzen. 1875 war es bereits da. 1902, 1929, 1953, 2001, 2006. So dramatisch schnell schmilzt das Eis durch die Erderwärmung, wie Sie es hier sehen. Wir sind dabei, aus dieser Erde ein Treibhaus zu machen. Und in dieser Situation sagen natürlich viele Atomfreunde, der Ausweg sei Atom. Meine Damen und Herren, wir haben so viel erneuerbare Energien, dass wir diesen dramatischen Umweg vom Fossilzeitalter ins Solarzeitalter über den Atom, über das Atomzeitalter wirklich vermeiden können. Nochmal, allein die Sonne schickt uns alles, was wir brauchen und ihre Geschwister, Wind, Wasserkraft und so weiter dazu. Schon in den 90ern hat die Europäische Kommission in Brüssel mir für meine Fernsehsendungen dieses Szenario zur Verfügung gestellt, also 1990, Europa, 3% erneuerbar, 97% Erdgas, Atom, Erdöl, Kohle. Sie sehen, bis zum Jahr 2000 hat sich daran nichts geändert. Aber jetzt, ab dem Jahr 2000, haben wir plötzlich einen dramatischen Anstieg der Erneuerbaren und erstmals in Europa einen Rückgang der alten Energieträger. Was ist passiert? Der Deutsche Bundestag hat im Jahr 2000 das Erneuerbare Energiegesetz verabschiedet. Erneuerbares Energiegesetz heißt, du bekommst einen ökonomischen Anreiz, wenn du dich ökologisch verhältst. Und jetzt machen die Menschen mit. Plötzlich haben wir diesen signifikanten Anstieg und hier oben einen Rückgang. Wenn wir diesen Prozess, sagt die EU, nur 3 Jahrzehnte durchhalten, ist Europa zu 100% erneuerbar. Also eine Studie längst erstellt im Auftrag der Europäischen Kommission. Bitte, keiner kann sagen, das geht nicht. Es ist ein offizielles Dokument der Europäischen Kommission. Allerdings, es reicht nicht, nur von alter Energie auf Erneuerbare umzusteigen. Wir müssen genauso Energieeffizienz und Energiesparen einüben. Das heißt, 60% der alten Energieträger zurückfahren und den restlichen 40% erneuerbar organisieren. Das ist ein großes Programm, das die Europäische Union schon lange beschlossen hat. Beim Umsetzen hapert es allerdings wie so oft. Nehmen Sie mal die beiden Haushälften, weil wir in Deutschland verstehen wir unter Energiewende häufig eine Stromwende. Das reicht natürlich nicht. Wir müssen den ganzen Verkehrsbereich, den ganzen Bereich der Wärme, auch der Prozesswärme in der Industrie dazuzählen. Also die meiste Energie verbrauchen wir zu Hause in unseren Häusern. Schauen Sie mal diese beiden Haushälfte, die rechte Haushälfte, viel rot, das Haus ist schlecht gedämmt. Gelb, grün, etwas besser gedämmt, aber noch lange nicht gut. Blau, wenn Sie die Fassade gut dämmen, haben Sie schon 40% Heizenergie eingespart gegenüber der rechten Haushälfte. Allein durch das Dämmen der Fassade. Wenn Sie das Dach noch gut dämmen, haben Sie 60% Heizenergie eingespart. Und wenn Sie das gesamte Gebäude gut dämmen, haben Sie 80% Heizenergie eingespart. Das heißt, ich muss am Anfang investieren, aber ich kann intelligenterweise damit rechnen, wenn ich so mich verhalte, dass ich schon mittelfristig Geld spare. Es ist nicht nur ökonomisch, ökologisch, es ist auch ökonomisch attraktiv. Und dann könnte die Energieversorgung, wenn wir das alles umsetzen, was wir heute wissen, schon in wenigen Jahrzehnten so aussehen. 40% der Energie kommt dann direkt über die Sonne, 30% über Biomasse, 15% Wind, 10% Wasserkraft. Bitte, Österreich hat 70% Wasserkraft schon im Strombereich. Und zur Beruhigung der alten Energiewirtschaft wurde noch 5% Erdöl hinzugefügt. Brauchen wir nicht mehr. Das ist überhaupt kein Problem, daraus 100% zu machen. Ich glaube nicht, dass wir das erreichen, das wird zu viel. Sonst kriegen wir einen Konflikt mit Lebensmittelproduktion. Aber Windenergie haben viel, viel mehr Potenzial als 15%, wissen wir längst. Also der 100%ige Umstieg auf erneuerbare Energie ohne ein einziges Atomkraftwerk in Europa ist machbar, wenn der politische Wille vorhanden ist. Biomasse spielt eine gewisse Rolle, aber nicht die entscheidende Rolle, wie manche immer noch meinen. Wenn ich Biomasse sage, meine ich in erster Linie Reststoffe. Ich sage Ihnen mal ein positives Beispiel aus meiner Heimatstadt Baden-Baden. Wir haben vor 3 Jahren das modernste Biomasse-Heizkraftwerk der Welt gebaut in Baden-Baden. Baden-Baden hat 50.000 Einwohner. Wissen Sie, was da eingesetzt wird? Das Gras vom Wegesrand. Ohne der Landwirtschaft 1 Hektar Fläche wegzunehmen bei der Lebensmittelproduktion. ausschließlich Bioreststoffe werden eingesetzt. Und tausende Baden-Badener bekommen jetzt ihren Strom und ihre Wärme ausschließlich über Biomasse. Meine Damen und Herren, Schilfgras, die schnellst wachsende Pflanze der Welt, ist eine Riesenmöglichkeit für die gesamte europäische Landwirtschaft, einen Teil der Energie künftig selber zu erzeugen. Also Landwirte werden Energiewirte. Sie können auch sagen, Landwirte werden die Ölscheichs des 21. Jahrhunderts. Meine Damen und Herren, wir haben in Deutschland knapp 1000 Energiegenossenschaften bereits. Die Energiewende kann nur von unten funktionieren, über aktive Bürgerinnen und Bürger, über den Mittelstand, über das Handwerk, über Bauern, über Hausbesitzer, über Genossenschaften, über Stadtwerke. Nicht die alten großen Energieversorger sind die Träger und Treiber der Energiewende. Es sind Bürgerinnen, engagierte Bürgerinnen und Bürger, die sich in Energiegenossenschaften zusammenschließen. Energiegenossenschaft bedeutet, die Energie kommt aus der Region, sie kommt für die Region und die Arbeitsplätze entstehen in der Region und das Geld bleibt in der Region. Das ist das Geheimnis des Erfolgs. Und auf diese Art und Weise haben wir zum Beispiel in Deutschland aus 4% Ökostrom im Jahre 2000 jetzt im Jahre 2015 30% Ökostrom gemacht. Man sieht, es geht, wenn die Gesellschaft die politischen Rahmenbedingungen hat, dann machen die Bürgerinnen und Bürger mit. Das ist das erste Flugzeug der Welt, ein brasilianisches Flugzeug, das mit Biosprit fliegt. Technisch ist vieles machbar. Die Ölförderung geht zu Ende. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Wir hatten im Jahre 2006 weltweit den Höhepunkt der Ölförderung. Öl ist ein Auslaufmodell. Die Nachfrage steigt, nehmen Sie China und den Autoverkehr, aber die Förderung und das, was noch möglicherweise gefördert werden kann, geht zu Ende. Die Sonne scheint immer. Meine Damen und Herren, was machen die alten Energieversorger? Shell baut mal eine Solarfabrik, ein Jahr später wieder verkauft, war nie ernst gemeint. BP macht grüne Propaganda, immer Biomasse und Sonne, aber die Wirklichkeit haben wir gesehen am Golf von Mexiko vor fünf Jahren. Ein ganzes Meer versaut von der alten Energiewirtschaft. Alles Verbrechen. Die Zukunft sieht so aus. Du hast ein Auto, wenn du ein Auto brauchst, hast du ein Auto, aber ein Auto, das elektrisch fährt und natürlich seinen Strom über die Sonne erzeugt. Wenn man heute das umsetzt, spart man 80% der Benzinkosten. Heute schon. 80% weniger Kosten, wenn Sie mit der Sonne über die Sonne tanken und nicht mehr Benzin fahren. Meine Damen und Herren, kennen Sie diesen jungen Mann noch? Wir hatten in den 80ern im deutschen Fernsehen folgendes Programm. Montagabends, 21 Uhr, Report mit Franz Alt, anschließend Dallas mit J.R. Wir waren direkte Konkurrenten. Ich war damals immer etwas sauer auf ihn. Er hatte etwas mehr Einschaltquote als ich. Später wurden wir Freunde. J.R., der Ölbösewicht aus Dallas, war ein großer Freund der Sonnenenergie. Er war in Amerika ein Vorkämpfer, was in Europa kaum jemand weiß. Wir haben kurz vor seinem Tod uns nochmal getroffen in München. Und er hat mir damals, bitte der Ölbösewicht aus Dallas, den Satz gesagt, forget oil. Die Sonne ist die Energie des 21. Jahrhunderts. Das sagt uns J.R. von Dallas. Ein großes Vermächtnis. Er war übrigens auch ein Pazifist. Er war ein Gegner des Irakkriegs von George W. Bush. Wir bauen heute schon längst Häuser, zum Beispiel hier in Freiburg. Die machen dreimal so viel Strom, wie die Menschen brauchen. Überhaupt kein Problem. Als ich heute früh durch Linz lief, vom Hotel rüber hierher, habe ich mir die Dächer von Linz angeguckt und habe mich gefragt, wieso stehen in dieser schönen Stadt die meisten Häuser völlig umsonst in der Gegend herum. Die Sonne scheint auf jedes Dach. Aber wir holen nach Linz noch immer Öl aus Arabien, Gas aus Sibirien, oder in Deutschland Uran aus Australien. Völlig verrückt. Und die Sonne scheint umsonst. Das können wir ändern. Das müssen wir ändern. Das kann man intelligenter machen. Schauen Sie mal, ganze Siedlungen werden so gebaut. Hier wird weit mehr Strom erzeugt, als die Menschen brauchen. Und das kann ich überall machen. Ein normales Haus, so wie es heute in Linz oder sonst wo in Europa steht, braucht so viel Geld für Energie. Niedrigenergie, in Österreich ein großes Thema, etwas günstiger. Passivhaus, viel günstiger. Aber Solar Plus, dann verdient dein Haus Geld. Und das ist Zukunft. Unsere Häuser verdienen Geld und machen, erzeugen Energie. Das ist ein Haus, das dreht sich mit der Sonne. Jede Stunde hast du einen anderen Ausblick. Meine Damen und Herren, dieses Haus produziert 6-mal mehr Strom, als die Menschen brauchen. Hier sämtliche Wärme und da oben Strom. Dein Haus verdient Geld. Ein Drehhaus hat nur ein kleines Problemchen. Beim Rausgehen muss man ein bisschen aufpassen, aber sonst gibt es keine Probleme. Meine Damen und Herren, dieses Haus steht fest, aber das Dach dreht sich mit der Sonne. Sie sehen, jede Stunde hat das Dach eine andere Himmelsrichtung. Dieses Haus, dieses Dach produziert 12-mal mehr Strom, als die Menschen brauchen. Bitte, keiner kann sagen, das geht nicht. Das sind alles Ausreden. Es geht, wenn es wirklich gewünscht ist. Allerdings, Architekten müssen endlich lernen, wo Süden ist. Meine Damen und Herren, dieser junge Mann steht am Südpol vor einem Sonnenkollektor. Bei 40 Grad minus macht dieser Kollektor 70 Grad heißes Wasser. Auf unserem Hausdach in Baden-Baden machen wir das seit 20 Jahren, Strom und Wärme über die Sonne. Und ich kann Ihnen versichern, in 20 Jahren hat uns die Sonne noch nie eine Rechnung geschickt. In meinem Buch Der ökologische Jesus habe ich den Kirchen empfohlen, mach doch endlich mal Solaranlagen auf die Kirchendächer, damit der Heilige Geist endlich mal Landefläche findet. Meine Damen und Herren, 2000 Kirchen in Deutschland haben das gemacht. Sieht auch gut aus. Und wenn eine Kirche anfängt, machen es alle Nachbarn nach. Und jetzt hat sogar der Papst es begriffen. Übrigens, der bayerische Papst war das doch, Benedikt. Direkt neben der Peterskirche, die größte Photovoltaikanlage von Rom. Welche Freude im Himmel über so ein Bild. Himmlische Energie für den bayerischen Papst. Meine Damen und Herren, die Audienzhalle des Papstes, komplett mit Solarzellen belegt. Übrigens, der jetzige Papst hat angekündigt, im kommenden Juni, also in wenigen Wochen, die erste Öko-Enzyklika in der ganzen Papstgeschichte zu schreiben. Gegen Atom und für Erneuerbare, wie ich von Freunden vom Radio Vatikan erfahren habe. Wird ein großes Thema, kann uns nochmal auch in der Anti-Atom-Bewegung einen großen Schub geben. Wir müssen alle Koalitionspartner einsammeln, vom Dalai Lama bis zum Papst. Wer gegen Atom ist, ist immer auf unserer Seite. Hier der Papst und seine Audienzhalle. Freiflächenanlagen, bitte nicht auf bestem Ackerboden. Auf bestem Ackerboden immer Lebensmittel. Aber dort, wo nicht viel wächst, so wie hier, kann ich doch Photovoltaikanlagen bauen. Das ist eine Kohlegrube in Deutschland. Von der Kohle zur Sonne. Das ist genau der richtige Weg. Wir haben immer Alternativen. Es muss schön sein. Es muss in die Landschaft passen. Die ganze Welt kann zu 100% erneuerbar werden. Meine Damen und Herren, es muss schön sein vor allen Dingen. Die Ästhetik ist wichtig. Mein Gott, wie traurig ist ästhetisch gesehen so ein Atomkraftwerk gegenüber dem, was wir mit Solarenergie und solarer Architektur, schöner, ästhetischer, solarer Architektur zu bieten haben. Wir können eine schönere Welt bitten, das ist ThyssenKrupp Stahl, ein Stahlkonzern, der produziert Solarstrom. Und es ist schön. Die BMW-Welt in München, einfach schön. Solar, soweit das Auge reicht. Mitten in New York, Solarstrom. Es geht überall. Das ist noch eine Vision. Aber das ist machbar. Das ist das Bundeskanzleramt, längst Solarstrom. Spanien, Wüste. Wir können überall, warum soll ich in die Wüste keine Solarkraftwerke stellen? Es geht auch in der Senkrechten unser Gebäude. Wir haben viele Möglichkeiten. Sonne und Holz in Harmonie. Viele Menschen fühlen sich sehr wohl in Holzhäusern. Kann ich kombinieren mit Sonne. Ein Grasdach kombiniert mit Photovoltaik. Das ist das erste Gebäude in Deutschland, das in alle vier Himmelsrichtungen, auch nach Norden, Photovoltaikstrom produziert. Das ist die Technik von heute. Das geht. Schauen Sie mal an ein Fußballstadion. Werder Bremen, Fußball-Bundesliga. Ein Fußballstadion macht Solarstrom für 300 Menschen. Beim Neubau gleich richtig machen. In die Glasscheiben Photovoltaik integrieren. Das erste Kaufhaus der Welt, 100% erneuerbar. Weder Atomstrom noch fossiler Strom. Ausschließlich erneuerbar wird versorgt über Photovoltaik und Geothermie. Und ist mit Holz gebaut. Der Baustoff Holz absorbiert CO, nimmt CO2 auf und setzt es nicht in die Atmosphäre frei. Welche Chancen, wenn wir lernen, ökologisch zu bauen? Kleinstwindräder werden wir millionenfach auf unsere Dächer machen in Europa in der Zukunft. Das ist ein Gebäude einer Firma, die produziert Schuhcreme. 300 Mitarbeiter, komplett nicht nur erneuerbar beim Strom und bei der Wärme, sondern hier wird weit mehr Strom produziert und Wärme, als die 300 Menschen verbrauchen. Sie sehen durch die Kombination von Sonne, Wind und Geothermie. Jetzt kommen wir zum Speicherproblem, weil ja oft gesagt wird, ja, das mit der Sonne ist ja schön, aber nachts. Das mit dem Wind ist ja gut, aber was machen wir, wenn der Wind nicht weht? Erstens kombinieren. Sonne und Wind, und wenn beides nicht da ist, haben wir Geothermie. Und jetzt kommen Batterien dazu und viele weitere Speichermöglichkeiten. Es gibt keinen Zweifel, das Speicherproblem ist lösbar, längst lösbar. Hier wird weit mehr produziert, als die Menschen brauchen. Wir haben viele solche Gebäude auf dem Dach, sieht es so aus. Kleinstwindräder werden ein großes Thema werden in Europa in den nächsten Jahrzehnten. Auch auf dem Land geht das. Sonne und Wind in Kombination. Nehmen Sie Deutschland. Wenn die Sonne nicht scheint, im Januar haben wir viel Wind. Im Sommer mehr Rot, mehr Sonne, weniger Wind. Das ergänzt sich wunderbar. Das neue Rathaus in London, mit der Sonne gebaut, die Hälfte der Heizenergie eingespart. Japan, nach Fukushima, haben wir in Japan jetzt einen riesen Solarboom. Wir haben zurzeit einen Solarboom in China, in Japan, in Korea und in Kalifornien. Leider nicht mehr in Deutschland. Wir hatten ihn lange in Deutschland, die Politik hat das abgewürgt. Braunkohle ist wichtiger, das ist das Problem zurzeit in Deutschland. Aber die Japaner zeigen zurzeit, nicht wahr, ganze Städte entstehen, komplett mit erneuerbarer, in diesem Fall mit solarer Energie versorgt. Das ist ein Stadtviertel im Norden von Tokio. 100% Solar. China hat große Umweltprobleme, wie gesagt, aber die Chinesen tun auch etwas. Zurzeit ist China Windweltmeister, auch hier waren wir Deutschen erstmal, aber sind wir nicht mehr. Die Chinesen sind Windweltmeister und sie sind Weltmeister in der Produktion von Solarzellen. China produziert zurzeit so viel Sonnenkollektoren, auch da sind sie vorne, gegenüber Europa, 28 EU-Staaten so wenig. Und das ist das, was China macht. Also China hat große Umweltprobleme, aber die Chinesen gehen den Umstieg auf erneuerbare Energien zurzeit auch sehr beherzt an. Das ist der neue Südbahnhof in Peking. Ein Bahnhof macht Strom für 15.000 Menschen. Hermann Scheer, Vater des erneuerbaren Energiegesetzes in Deutschland, auch in Österreich sehr bekannt gewesen, leider gestorben vor 4 Jahren. Sein letztes Buch, Der energetische Imperativ. Hermann Scheer macht deutlich, energetisch, mit TH, ist es ein ethisches Problem. Die Energiefrage ist ein ethisch-moralisches Problem. Wie gesagt, deshalb schreibt der Papst jetzt seine Öko-Enzyklika. Der Dalai Lama, ich mache gerade ein Buch zusammen mit dem Dalai Lama, kommt jetzt in allen Weltsprachen im Juni, hat mir gesagt in diesem Buch, Tibet kann warten, die Umweltfrage kann nicht warten. Ein Wort, das viele Tibeter aufgeregt hat. Aber es ist das, was der Dalai Lama gegenüber der Umweltfrage meint. Wir haben dramatische Situationen bei der Eisschmelze im Himalaya. Wir kriegen durch die Eisschmelze für 2 Milliarden Menschen in Asien riesige Wasserprobleme als Folgeprobleme des Klimawandels. Sie sehen hier ein Bild, das wird dieses Gebäude wird gerade in New York gebaut, 2 Türme mit 3 großen Windrädern, große Windräder, ebenfalls ein Riesenthema. Ich war mit Hermann Scheer kurz vor seinem Tod bei der Bundeskanzlerin. Es war Hermann Scheer, der die Idee hatte, wir brauchen eine Weltagentur für erneuerbare Energien. IRENA. Und wir haben sie bekommen. Die deutsche Bundeskanzlerin hat diese Weltagentur initiiert. Meine Frau hat dieses Bild in Bahrain aufgenommen, wiederum Kleinstwindräder. Diese 3 Windrädchen, die Sie hier sehen, machen Strom für 800 Menschen. Wir haben Lösungen. Wir brauchen keine Atomkraftwerke. Dieser Turm wird gebaut von deutschen Ingenieuren weltweit. Auf dem Turm sehen Sie das modernste Windrad der Welt, hier überall Photovoltaik. Ein Turm, der Strom macht, Solarstrom für 12.000 Menschen. Ein Blick in die Zukunft, die übernächste Weltausstellung, Kasachstan. 1/3 Weltland. Die gesamte Expo in Kasachstan wird mit Sonne und Windstrom organisiert. So entwickelt sich zurzeit die Windenergie. Und in den nächsten 20 Jahren müssen die Hälfte aller Atomkraftwerke stillgelegt werden, aus Altersgründen und aus Sicherheitsgründen, was häufig dasselbe ist. Windräder, auch Onshore- und Offshore-Windräder. Wenn ich Onshore und Offshore kombiniere, habe ich fast überall Wind. Das Speicherproblem ist lösbar. Schauen Sie mal, wie die Chinesen romantische Reklame für Windräder machen. Und jetzt, ja, was kostet das? Ist die Energiewende überhaupt bezahlbar? Meine Damen und Herren, am Anfang ist jede neue Technik teuer. Solarstrom in Deutschland im Jahr 2000, 70 Cent die Kilowattstunde, sehr teuer. Das Blaue. Heute bereits weit billiger als Atomstrom. Es ist nicht wahr, dass Atomstrom billig und Solarstrom teuer ist. Hier haben Sie den Beweis. Und die Schere geht immer weiter auseinander zugunsten der Erneuerbaren, in diesem Fall zugunsten des solaren Stroms. Wir erzeugen heute in Deutschland Solarstrom die Kilowattstunde für 10 Cent. Sie wissen, in England brauchen die Betreiber von Atomkraftwerken rechnen mit 20 bis 30 Cent pro Kilowattstunde Atomstrom. Wir sind heute schon weit preiswerter. Wir gehen davon aus, dass wir in Deutschland in 10 Jahren die Kilowattstunde Solarstrom für 5 Cent erzeugen können. Unschlagbar preiswert, bitte, ohne Folgekosten. Es gibt kein Folgeproblem bei Solarstrom. Zumindest keine unlösbaren. Meine Damen und Herren, Pellets, also Bioenergie, ein großes Erfolgsthema auch in Deutschland. Pellets sind heute schon preiswerter als Öl oder Gas. Selbst bei niedrigen Ölpreisen. Pellets ist immer noch preisgünstiger. Mit Mist und Gülle und Kacke können wir unendlich viel erneuerbare Energie produzieren. Wir müssen es kombinieren. Die Kombination ist die Voraussetzung dafür, dass wir das Speicherproblem lösen können. Das ist ein Kraftwerk in Kalifornien, da kann ich nachts Solarstrom erzeugen. Jetzt werden Sie sagen, wie geht das? Tagsüber Wärme und nachts mit der Wärme Solarstrom. Oder Spanien. Warum sollen europäische Autobahnen künftig nicht so aussehen? Photovoltaik drüber, Windräder daneben. Das ist ein Pumpspeicherkraftwerk, ein Teil der Lösung des Speicherproblems. Tagsüber macht die Sonne das Wasser hier hoch und nachts, wenn die Sonne nicht scheint, wird die Wasserkraft eingesetzt. Genauso können Sie Wind und Sonne und Wasser speichern. Sonne schickt uns keine Rechnung. Thema von heute, warum uns die Energiewende zu Gewinnern macht. Wir müssen deutlich machen, es ist ein Gewinnerthema. Dann werden wir die Atomenergie relativ rasch verdrängen. Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. In den letzten 2000 Jahren haben unsere Vorfahren wenig Energie verbraucht. Und das sind wir heute. Das ist der fundamentale Unterschied. Und das macht natürlich Probleme. Die Lösung. Das braucht die Menschheit an Energie heute in einem Jahr. Das hier. Allein die Wasserkraft bietet uns theoretisch die Hälfte dessen, was wir heute verbrauchen. Die Bioenergie schon 15 Mal mehr als das, was wir verbrauchen. Die Wellen- und Meeresenergie der Ozeane 76 Mal mehr. Die Windenergie immer theoretisch. 308 mal mehr um die Sonne, wie gesagt, 15.000 mal mehr. Hinzu kommt Erdwärme. Meine Damen und Herren, das ist das größte Erdwärme, das modernste Erdwärmekraftwerk der Welt, steht in Island. Die Isländer heizen die Straßen damit im Winter. Kostet ja fast nichts. Alles heimische, nachhaltige Energie. Afrika und die Sonne, welch eine Chance. Welch eine soziale Chance, die Armut zu überwinden. Mit Energie, mit billiger Solarenergie. Meine Damen und Herren, schauen Sie mal diesen Afrikaner. Er war arbeitslos. Hat er sich eine kleine Solarzelle besorgt, hat ein Solartelefon daraus gebastelt und jetzt kommen die Leute zum Telefonieren zu ihm. Er hat einen Arbeitsplatz. Warum? Weil er Energie hat. Oder diese Frauen in Bangladesch hatten nie Strom zu Hause. Jetzt haben sie kleine Solarzellen. Wer hat sie finanziert? Muhammad Yunus, der Banker der Armen, Friedensnobelpreisträger. Ich habe ihm hier den Einstein Award überreicht, da erzählt er mir, er verkaufe zurzeit bitte als Banker im Armenhaus Asiens jeden Tag 8000 Photovoltaikanlagen. Ein Banker im Armenhaus Asiens verkauft jeden Tag 8000 Photovoltaikanlagen. Diese Inderin zeigt mir voller Stolz ihre Solarlampe. Schauen Sie mal eine kleine Anlage da oben auf dem Dach. Die macht Strom für zwei Lampen. Die Kinder dieser Frau können jetzt zur Schule. Warum? Weil sie im Schein von Solarlampen abends Hausaufgaben machen können. Um diese Kinder muss sich kein Mensch Sorgen machen. Diese Kinder gehen zur Schule. Wer in Indien zur Schule geht, bekommt einen Arbeitsplatz. Dank Energie. Ich war bei den Nomaden in der Mongolei. Die jungen Nomaden wollten alle in die Großstadt, nicht mehr Nomaden bleiben, weil sie keinen Strom hatten. Jetzt haben sie kleine Solaranlagen. In dieser Jurte habe ich gesehen, Handys, Laptops, Bügeleisen, PCs, alles vorhanden. Und die jungen Leute werden wieder Nomaden, weil sie teilhaben können an der modernen Zivilisation. Wenn Sie mögen, auf dieser Internetseite bekommen Sie jeden Tag neue Meldungen, meine Frau betreibt sie. Sonnenseite.com, sie bekommt sich informieren über die erneuerbaren Energien und darüber, wie wir am raschesten aus der Atomenergie weltweit aussteigen. Ich habe in diesem Interview den Dalai Lama gefragt, was ist für Sie heute Religion? Dann sagt der Papst des Ostens, religiös ist, wer mitarbeitet an der Bewahrung der Schöpfung. Meine Damen und Herren, unsere Aufgabe, raus aus Atom, ist mehr als Technik. Das ist immer auch Zivilisation, das ist Kultur und das ist Ethik und Moral. Den Umstieg auf 100% erneuerbare Energie zu organisieren. Mit Hilfe der Sonne kann jede und jeder von uns dazu beitragen, dass wir diesen Umstieg schaffen und dass wir uns nicht mehr länger mit der Atomenergie rumärgern müssen. Ich wünsche dieser Konferenz viel Erfolg und ich wünsche uns, dass wir viele Inspirationen bekommen und mit Lust auf Zukunft an das Thema Atomausstieg herangehen. Herzlichen Dank.
Srdečně vám děkuji, pane Alte, za tato vynikající přednášku. Když se dívám na ty fotky, tak jsem si občas říkal, co je realita a co je utopie.
Die Bilder von einer sehr großen Ästhetik und ich glaube, das ist auch einer der Knackpunkte.
Ja.
Also es muss ansprechend sein für die Menschen, dann wird erneuerbare Energie auch angenommen. Herr Alt kann heute am Nachmittag bei der abschließenden Podiumsdiskussion leider nicht mehr dabei sein. Deswegen gibt es jetzt die Möglichkeit für das Publikum, direkt Fragen zum Vortrag von Herrn Alt zu stellen. Nutzen Sie die Gelegenheit, bitte. Gibt es irgendwelche Fragen?
Es ist deshalb, weil die Deutsche Bahn streikt morgen. Es muss heute noch zurückfahren.
Dahinter, hinter der Elfi, da gibt es eine Frage.
Mein Name ist Albrecht, ich komme aus Passau, bin Vertreter der Bayerischen Plattform gegen Atomgefahr. Herr Alt, Ihr Vortrag war sicher sehr optimistisch, möchte aber trotzdem ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Sie sagen, 15.000 Mal mehr als die Menschheit braucht, liefert uns die Sonne. Sind Sie tatsächlich der Meinung, dass uns diese Alternative ein Weiter-so ermöglicht, dass wir also lediglich den Stecker ändern müssen, dass unser ökologischer Fußabdruck dadurch reduziert wird, wenn wir anstelle von Atom auf erneuerbare Energien setzen, oder ist das Problem nicht wesentlich tiefer zu setzen? Sind tatsächlich 6 oder 9 Milliarden Menschen, die auf erneuerbare Energien setzen, in der Lage, den Lebensstandard von Westeuropa global umzusetzen?
Also es gibt Berechnungen, die sagen, der Lebensstandard der Schweiz im Jahre 1960 ist übertragbar, problemlos übertragbar, 1960, nicht heute. Und die Schweiz, ich erinnere mich an das Jahr 1960, da ist keiner verhungert. Dieser Lebensstandard sei übertragbar, das ist eine Berechnung des Club of Rome, auf etwa 10 Milliarden Menschen. Also ich habe keine Sorge, dass wir uns um den Wohlstand groß Sorgen machen müssen und dass wir künftig hungern müssten, wenn wir 10 Milliarden Menschen werden. Nochmal, der liebe Gott war nicht doof und die Evolution war nicht blöd. Das einzige Problem ist, dass wir uns heute nicht verhalten wie Homo sapiens, sondern wie Homo Dummkopf. Es fehlt doch nicht an Lebensmitteln auf dieser Erde. Das ist doch Quatsch. Die Hälfte der Menschen ist zu dick. Es fehlt wirklich nicht an Lebensmitteln. Es ist ein soziales Problem. Das einzige Problem, das wir zu lösen haben, ist, dass wir intelligenter und sozialer uns verhalten müssen. Und das ist das Problem. Dann können wir den Wohlstand der Schweizer aus 1960 problemlos auf 10 Milliarden Menschen übertragen. Ja, das glaube ich. Davon bin ich tief überzeugt. Nochmal, der verantwortlich ist für alles, was hier läuft auf dieser Erde. Und dass sich das mal ausgedacht hat, das muss ja eine Idee gewesen sein, war nicht doof und die Evolution nicht blöd. Es ist machbar. Man muss es nur intelligenter machen. Homo sapiens und nicht Homo Dummkopf. Das ist angesagt. Weitere Fragen oder Einwände?
Dass man nicht mehr die Kriege erwähnt. Die sind doch derartige Energieräuber. Du gehst nicht?
Jetzt, ja.
Energieräuber.
Und die Waffen, wer sind Energieräuber?
Die Kriege.
Die Kriege, ja klar.
Wenn man denkt, ich überlege bei jedem Kochtopf und dann wird so geschossen, dass da auch die Waffen nicht mehr besteuert werden oder teurer, dass man da eine Auflage gibt.
Also ich fürchte, wenn wir die Waffen teurer machen, werden sie genauso gekauft wie jetzt. Naja, das Problem ist abschaffen, gar nicht produzieren oder zumindest mal den ersten Schritt machen und keine Waffenexporte, liebe deutsche Bundesregierung. Das wäre schon mal der erste Schritt. Der Dalai Lama sagt immer, solange ihr Deutschen, solange ihr Franzosen Waffen exportiert, werden andere damit Kriege machen. Er hat völlig recht. Also das wäre der erste Schritt, denke ich. Waffen nicht mehr produzieren und nicht mehr exportieren. Dass wir leben können ohne Waffen und ohne Kriege, hat Westeuropa in den letzten 50, 60 Jahren vorgemacht. Es geht. Und ich hoffe, wenn ein Kontinent es mal vorgemacht hat, wie wir jetzt in Westeuropa, dass andere es nachmachen. Bitte, es beginnt ja überall auf der Welt solche Zusammenschlüsse. Also das Internationale, das ist ja der Vorteil der Globalisierung, setzt sich allmählich durch. Es gibt eine Afrikanische Union, es gibt eine Südamerikanische Union. Alles, nachdem es eine Europäische Union gibt. Das Nationale wird zurückgedrängt, das Internationale kommt voran und ich hoffe, dass wir auch, keiner weiß wann, dazu kommen, dass wir eine waffenfreie und eine friedliche Welt kriegen. Die heutigen Kriege werden zum großen Teil um Energie geführt, Kriege um Öl. Also der Irakkrieg war ein Krieg um Öl. Die Alternative heißt Frieden durch die Sonne. Um die Sonne kann kein George Bush und kein Bin Laden oder sonst ein Obergauner dieser Welt jemals einen Krieg führen. Um Öl haben wir Kriege geführt. Die nächsten Kriege werden wir um Wasser führen, wenn wir nicht aufpassen mit dem Klimawandel. Der Klimawandel hat Kriege um Wasser beinahe automatisch zur Folge. Deshalb ist die Energiewende so wichtig. Es ist auch eine Friedensfrage, Sie haben völlig recht. Und natürlich aber kann man das intelligenter machen.
Ich würde das viel mehr aufzeigen.
Okay.
Dass die die Kriege, die werden zu wenig erwähnt. Das ist ja unheimlich belastend.
Zum Glück haben wir in Westeuropa nicht mehr so viel Grund, die Kriege zu erwähnen, aber Sie haben recht, weltweit gibt es noch Kriege. Deshalb heißt eines meiner Bücher Kriege um Öl oder Frieden durch die Sonne. Also wir sind noch nicht in ganz friedlichen Zeiten, weiß Gott, gerade in diesen letzten 2 Jahren. Ich sage nur Ukraine, ich sage nur Nahe Osten und viele afrikanische Bürgerkriege. Das alles ist absolut richtig. Und dafür ist auch die Energiewende wichtig. Nur, ich habe keine Patentlösung. Aufzeigen, richtig.
Gibt es?
Okay. Deshalb ist es gut, dass Sie es erwähnt haben. Genau.
Es gibt noch eine Frage, dann würde ich gern weitergehen. Hinter dir, Elfi, die Kerstin Rudek, hinter dir. Noch eine Frage und dann machen wir im Programm weiter. Danke.
Ja, hallo. Kerstin Rudek von der Bürgerinitiative Umweltschutz durch Odannenberg. Herr Alt, Sie haben gerade aufgezählt, einige Länder boomen, was noch die Solarenergie angeht. Ich finde es total traurig, dass andere das abgewürgt haben. Haben Sie eine Idee, haben Sie ein Rezept, was können wir denn machen, dass die Politik wieder das macht, was die Menschen wollen, was den Menschen zugutekommt,
ja,
nämlich Politik für Menschen und nicht für Konzerne. Also Stichwort, gegen Atomkraft heißt ja auch immer für erneuerbare Energien. Was können wir konkret tun oder... Ich meine, fällt Ihnen außer Demonstration noch was ein?
Also erstens nicht aufgeben, das ist das Allerwichtigste. Nicht aufgeben. Wir haben die Mehrheit der Menschen in fast allen Ländern hinter uns. Das ist unser großes Pfund, mit dem müssen wir wuchern. Das ist das Erste. In Deutschland sind 80% der Menschen für die Energie, mehr als 80% der Menschen für die Energiewende. Leider macht die Regierung, die jetzige große Koalition, die beiden großen Parteien, da vieles kaputt. Allein im Bereich Erneuerbar, ich glaube, ich habe es angeführt vorhin, 50.000 Arbeitsplätze im Bereich Solarenergie kaputt gemacht, damit vielleicht 18.000 bei der Braunkohle gerettet werden können. Das aber nicht im Sinne der Mehrheit. Also es muss uns gelingen, mehr mit den Mehrheiten zu arbeiten, deutlich zu machen, wofür wir sind. Nicht nur, wogegen wir sind. Ich sage Ihnen mal meine eigene Erfahrung. Ich war bis Tschernobyl für Atomenergie. Als braver, konservativer Mensch, damals noch CDU-Mitglied, war ich für Atomenergie. Dann kam Tschernobyl, das war mein Damaskus. Da bin ich aufgewacht. Und da habe ich im Fernsehen zuerst Sendungen gemacht gegen Atomenergie. Und habe immer Schwierigkeiten gehabt, weil ich aufgezeigt habe, wogegen ich bin. Und irgendwann ist mir klar geworden, ich habe 8 Arbeitsgerichtsprozesse geführt, deshalb, um das aufzeigen zu können. Und irgendwann ist mir klar geworden, es reicht nicht, wenn du nur zeigst, wogegen du bist. Du musst deutlich machen, wofür du bist. Und so kam ich zu den erneuerbaren Energien. Und seit ich für erneuerbare Energien bin, habe ich viel weniger Gegenwind als früher, wo ich immer gesagt habe, ich bin gegen Atom. Also, wir brauchen die Anti-Atom-Initiativen, weiß Gott, noch eine Zeit lang. Aber ich empfehle immer den Anti-Atom-Initiativen nicht nur zu zeigen, wogegen, sondern immer auch zu zeigen, wofür sie sind. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Dann kriegen wir schneller Mehrheiten. Die Leute wollen immer Auswege und Alternativen haben. Wenn sie keine Alternativen haben, wenn wir nur gegen etwas sind, bekommen die Leute Angst. Und die Angst ist nie ein guter Ratgeber für die Zukunft. Und wir haben noch gar keinen Grund, den Leuten Angst zu machen. Es gibt Grund zur Angst, aber es gibt auch noch mehr Grund zur Hoffnung. Und das sind die Alternativen. Also gegen Atom, ja, aber immer deutlich machen, wofür wir sind. Also das wäre mein Hauptargument. Wenn Sie mich fragen, was kann man denn außer Anti-Atom noch machen? Aufzeigen, wofür wir sind, weil die Mehrheit der Menschen dann relativ schnell auf unserer Seite ist. Und dann muss man noch klar machen, dass wir alle eine Macht sind, nämlich dass wir eine Stimme haben. Und bei der nächsten Wahl nur noch denen unsere Stimme geben dürfen, die für die erneuerbaren Energien sind. Und nicht mehr denen, die für Kohle sind oder gar für Atom oder so etwas. Also das sind die 3 Schritte, die mir da einfallen. Deutlicher machen, wofür wir sind, in erster Linie.
Danke. Bye. Danke, Herr Alt.
Okay.
Patricia Lorenz, darf ich bitten. 2030, Europa ohne Atomkraft. Dazu gibt es eine Studie der Technischen Universität Wien und der Stiftung Umwelt-Energierecht Und vorstellen wird uns diese Studie in aller Kürze und Knappheit Patricia Lorenz, Nuklearkampagnerin von Global 2000 und Friends of the Earth Europe. Und in dieser Funktion auch schon mehr als 20 Jahre tätig? Mehr oder weniger. In dieser Funktion als Anti-Atomkämpferin hat sie schon so manchen EU-Kommissar, so manche EU-Kommissarin für Energie zur Weißglut gebracht. Und diese Beharrlichkeit als Anti-Atomkämpferin zeigt, dass sie einen tollen Job macht. Patricia, darf ich dich bitten?
Děkuji vám za slovo. Guten ráno, dámy a pánové. Budu mluvit německy a pokusím se mluvit pomalu, děkuji. Ano.
Ich bin zu klein. Ja, also um anzusetzen.
Ist groß genug.
Ja. Ich bin sicher spezialisiert auf gegen, muss ich zugeben. Weil ich mir natürlich denke, auch aus der Logik und auf der baut auch die Studie aus, man muss natürlich auch die andere Seite zeigen, dass es nicht funktionieren kann und auch in einer teilweise sehr mühsamen Einzelarbeit, eben zum Beispiel auf EU-Ebene, die Pläne immer wieder der Atomenergie versuchen zumindest zu Fall zu bringen und rückblickend, glaube ich, sind wir schon noch ziemlich oft erfolgreich gewesen. Das heißt, ich bin eben 20 Jahre aktiv im Bereich Atomenergie und in den letzten Jahren vor allem Lobbying und EU-Ebene, weil gerade hier in Österreich ist uns ja alles, ist es immer klarer geworden, dass die Entscheidungen auf jeden Fall auch woanders getroffen werden. Stichwort eben auch Euratom, wo wir hier eine starke Kampagne haben. Also danke noch für die Einladung. Wo drücke ich denn? Ah ja, hier. Unsere Studie, die wir in Auftrag gegeben hatten, befasst sich eben genau mit dieser Frage, die schon Franz Alt hier uns gezeigt hat. Wir haben auch versucht, im Jahr 2013 ist die Studie in Auftrag gegeben worden, wie sehe die Energieversorgung aus, wie könnte man da hinkommen, wenn man sämtliche Atomkraftwerke abschalten möchte und das nicht erst 2035, sondern 2030. Ich wurde ersucht, wirklich sehr kurz zu sprechen, das heißt, das wird eher eine Leseempfehlung sein und eine Werbeschaltung für die Studie, weil die ist auch sehr umfangreich und sehr lesenswert. Möchte nur die interessantesten Punkte als Anregung herausnehmen. Was ich an der Stelle ganz herauslasse, was wirklich gut ist an der Studie, ist eben von der Umweltstiftung der Teil zu Hinkley Point C und die Analyse der Verbindung von Euratom und den Beihilfen. Das kann man dann in Ruhe lesen, weil Hinkley Point C kommt ja später noch. Die Frage ist also, ist der Atomausstieg möglich? Genau, es gibt natürlich schon Studien, das war eben vor allem die Energy Revolution von Greenpeace, die sich das bereits angesehen hat. Und die Frage war halt vor allem, ob es statt 2035 bereits 2030 möglich wäre und wie man diese Lücke, die ja immerhin dann noch 78 Terawattstunden Atomstrom wäre, schließen könnte. Das sind dann 20,2% des Stromverbrauchs. Die Lücke sollte geschlossen werden. Es gibt offensichtlich natürlich zwei Möglichkeiten, der schnellere Ausbau von erneuerbaren Energien oder eben mehr Energieeffizienz, wobei das Team um Gustav Resch sich dann für die Energieeffizienz entschieden hat. Kurz noch zur Datenbasis, wie gesagt, die Energy Revolution, aber auch viele Daten, mit denen das Team arbeitet, zum Beispiel auch für die EU-Kommission, haben sie eben sehr gute Zahlen. Natürlich soll der Klimaschutz beibehalten werden und hier haben wir, ich hoffe, man sieht das, aber ich kann es auch vorlesen, das muss nicht ausgehen, circa was da rauskäme. Ich finde es interessant, es ist doch Wind, sehr dominant wäre das dann mit 30% Onshore, Offshore 16. Wichtig ist, sind auch große Wasserkraft, die mit 13% wäre, kleine 2% und dann natürlich noch Abfälle und Biomasse. Es gibt auch Empfehlungen, selbstverständlich findet ihr auch, wenn ich jetzt nur als Überblick wollte ich sie noch zeigen. Und das glauben wir ja auch, die verbindlichen Ziele, das ist natürlich entscheidend im Sinne der Planungssicherheit, Investitionssicherheit. Das ist ein bisschen ein Problem mit der EU, wenn ich weiß, immer wieder, es wird nur empfohlen und nachher zum Beispiel gibt es nationale Schlüssel, so wie jetzt. Es bräuchte halt verbindliche Ziele, aber auch auf den nationalen Ebenen. Best Practice ist natürlich interessant, finde ich auch, zum Beispiel, dass empfohlen wird, natürlich die Netzzugänge müssen leichter werden, die Genehmigungen. Auch ein ziemlicher Standardempfehlung ist natürlich ein CO2-Preis. Das ist einer der großen Schwachpunkte, die wir zurzeit haben. Hier ist es dann für die, die immer noch nicht genug haben, es gibt sehr viele interessante Grafiken, die das dann noch zeigen. Aber da ich ja vor allem Campaignerin und Lobbyistin bin, werde ich jetzt trotzdem sagen, was für mich am wichtigsten vorkommt. Das habe ich mir abgedreht, brauche ich eh nicht. Und zwar natürlich eben Stichwort, wie kommen wir dahin? Ja, und das größte Problem zurzeit ist natürlich, dass die Atomindustrie keine Neubauten mehr zusammenbringt. Da haben wir die enormen Kosten, was wir noch später hören. Also was machen sie? Sie gehen in die Lebensdauerverlängerung. Ja, das ist natürlich auch nicht ganz neu. Das haben wir sicher das letzte Jahrzehnt ganz stark gehabt. Ja, und das Problem der Alterung von Atomkraftwerken und das erhöhte Risiko muss man nicht betonen. Und zusätzlich parallel, was sie auch noch machen, ist in Leistungserhöhungen bei diesen ohnehin alten Reaktoren. Das heißt, werden die Sicherheitsreserven ausgereizt bis zum letzten. Und diese Leistungserhöhungen sind gar nicht so gering. Ich habe mir gedacht, nur ein bisschen, das ist teilweise ganz viel. Das heißt, auf diese Art bis zu einem Fünftel der Leistung, das ist wirklich viel, weil man muss ja bedenken, dass durch die Erhöhung, die ja im Kern passiert, auch Unfallabläufe natürlich ganz neu sind und vor allem wesentlich schneller, erhöhter Abbrand und so weiter. Das wird einfach gemacht, relativ unbeobachtet. Wir haben es schon gewährt, aber es ist schwer. Und deswegen gab es letztes Jahr einen Durchbruch, da waren wir sehr begeistert. Und zwar kam das auf der Ebene der ESPO-Konvention. Das ist eine sehr wichtige Konvention, die auch EU-Recht ist, im Gegensatz zu anderen schönen Konventionen. Wonach aufgrund einer Beschwerde der ukrainischen Kollegen, weil die hatten das Problem in der Ukraine, dass Rivne 1 und 2, alter Reaktor nach 30-jähriger Laufzeit, wurden dann beide Reaktoren Lebensdauer verlängert, wie es in Ost und West üblich ist. Ein Geschäft zwischen Betreiber und Aufsichtsbehörde, meistens eine glatte Affäre. Und die haben sich beschwert beim ESPO-Komitee und zu einer eigentlich sehr großen Überraschung hat dann das Implementation Committee auch gesagt, ja, auch eine Lebensdauerverlängerung braucht eine UVP und daher hat die Ukraine eigentlich die ESPO-Konvention verletzt. Das Problem, das wir jetzt sehen, es ist sehr schwer, das umzusetzen, aber es ist absolut essentiell, weil alles, was wir vorher gehört haben, basiert ja auch darauf, dass wir uns einmal überlegen können, wir alle, ja, wollen wir ein AKW, ist das wirklich so, dass diese 3.000, 4.000 Megawatt, das ist in vielen Ländern bis zu 50%, ja, also ein Standort, ist das die einzige Lösung und darf das jetzt 20 Jahre weiterlaufen? Oder würden wir, wenn wir nämlich eine UVP hätten, was ja das Minimum ist, es gibt eine Diskussion und das ist eine große Möglichkeit für viele Leute zu sagen, nein, wir wollen das nicht, wir wissen, es geht auch anders und die wird uns genommen, solange und so sieht es halt aus, die betroffenen Betreiber glauben, durchtauchen zu können. Ja, das heißt, das ist mein Appell an die, die auch was aktiv beitragen wollen, auf der Abteilung gegen, die halt leider immer noch notwendig ist. Wir müssen uns für die UVP einsetzen, wir müssen diesen ESPO-Entschluss stärken. Eine der Möglichkeiten in Österreich, Global 2000 befasst sich damit seit einem Jahr, ist natürlich Dukovany, wo wir auch schon sehr viel Unterstützung haben, die UVP von der tschechischen Regierung fordern. Da ist gar kein so großer Widerstand. Der Betreiber stellt sich irgendwie geistig, papiertechnisch auch schon darauf ein, dass das kommen könnte. Und das wäre, die müssen die Lizenz verlängern bis Ende dieses Jahres. Und das ist wirklich eine extrem wichtige Möglichkeit. Sonst bleiben diese AKWs da, wo sie stehen, mit der teilweise enormen Leistung noch weitere 20 Jahre erhalten. Danke.
Děkuji vám, Patricia.
Ich denke mir, die letzten beiden Reden haben ganz eindeutig gezeigt, Europa ohne Atomkraft ist möglich. Was behindert aber den europaweiten Atomausstieg? Zu einem eindeutigen Schluss, glaube ich, kommt Landesrat Rudi Anschober, den ich jetzt gerne als Nächsten auf die Bühne bitten würde und um seine Ausführungen. Rudi Anschobers politisches Engagement gründet in der damaligen politischen Untätigkeit gegen das tschechische Atomkraftwerk Temelin. Seit 2003 als oberösterreichischer Landesrat kann die Anti-Atom-Bewegung ganz wesentlich auf die Unterstützung von Landesrat Anschober zählen. Und dafür, denke ich mir, gibt es einmal einen extra Applaus. Neben Anti-Atom ist Rudi Anschober auf Landesebene auch für die Bereiche Energie, Umwelt, Wasser und Konsumentinnenschutz zuständig. Und wir freuen uns jetzt alle auf deine Überlegungen zum Thema.
Danke. Danke, Roland. Liebe Freundinnen, liebe Freunde dieses wunderschönen Planeten. Ich glaube, das eint uns hier und dass wir gleichzeitig dafür und dagegen sein müssen, eint uns auch. Wir haben uns vor einigen Jahren, in Oberösterreich war ja unser Kernthema im wahrsten Sinn des Wortes, das Kernthema der Anti-Atom-Arbeit, das AKW Temelin. Und da ist eine Mobilisierung in Oberösterreich gelungen, die dazu geführt hat, dass wir viele Initiativen haben, dass es eine einhellige Landespolitik in diesem Bereich gibt, wofür ich sehr dankbar bin. Alle Parteien an einem Strang ziehen in dieser Frage, das ist wunderbar. Nur so werden wir etwas erreichen, wenn wir in diesen grundsätzlichen Lebensfragen einer Meinung sind und gemeinsam arbeiten, zusammenarbeiten und das nicht zum Streitthema machen. Und vor einigen Jahren haben wir uns gedacht, die Atomlobby ist eine, die aufgrund ihrer Kapitalinteressen sehr eng miteinander verflochten ist, auch auf internationaler Ebene. Dem wollen wir etwas entgegensetzen und das war eigentlich die Grundidee dieser Konferenzen, einmal im Jahr zu versuchen, die europäische Anti-Atom-Bewegung an einen Tisch, in einen Saal zu bringen und zu sehen, wie können wir unsere Informationen austauschen, unser Know-how weiter verbessern und vor allem auch zu gemeinsamen Strategien kommen, damit wir die Schwächen, die unsere Gegnerinnen und Gegner haben, und die sind gravierend, damit wir die bestmöglich auch nützen und uns durchsetzen können. Wir waren letztes Jahr in Prag bei derselben Veranstaltung in etwa zur selben Zeit. Es war eine ganz hervorragende Veranstaltung, wo es uns, glaube ich, ganz gut gelungen ist, das, was unser strategischer Schwerpunkt ist, in den Mittelpunkt zu rücken, auch in den tschechischen Medien zu einem Thema zu machen und dort, glaube ich, durchaus zu überzeugen mit unserer These, dass Atomenergie mittlerweile restlos unwirtschaftlich ist. Das heißt, zu versuchen, mit diesem wirtschaftlichen Hebel neue Allianzen zu schaffen. Und mittlerweile sind in Tschechien durchaus Vertreter der Wirtschaft, der Industrie, der Banken, der Finanzwelt einer Meinung mit Anti-Atom-Aktivistinnen und Aktivisten. Und das ist die Voraussetzung vielleicht dafür, dass wir auch in Ländern, wo wir noch nicht die Mehrheit haben, Franz Alt hat zu Recht gesagt, fast überall in Europa haben wir 70-80% für einen Atomausstieg und gleichzeitig für die Energiewende. In Tschechien sind wir noch nicht ganz bei diesen Zahlen, aber mit neuen Allianzen, mit neuen Argumenten, mit neuer Überzeugungskraft können wir das, da bin ich ganz sicher, auch in Tschechien schaffen. Was haben wir gemerkt? Wir haben gemerkt, unser Widerstand gegen Temelin ist einer, der richtig und wichtig ist und den wir fortsetzen wollen, na selbstverständlich. Aber wir müssen ihn viel europäischer, vernetzter sehen und viel europäischer arbeiten, denn am Ende des Tages wird die Frage Temelin-Ausbau ja oder nein, da bin ich zutiefst überzeugt, nicht in Prag auf Basis eines Konzeptes, das gestern beschlossen wurde, eines Papiers, das gestern beschlossen wurde, getroffen werden, sondern es wird eine europäische Entscheidung sein. Eine europäische Entscheidung basierend auf der Frage, wird es in Zukunft in Europa akzeptiert, dass Milliardensubventionen in Neubauten von Atomkraftwerken fließen? Und ich bin der Überzeugung, das ist eine ganz entscheidende Machtfrage in Europa, wohin sich Energiepolitik entwickelt. Werden Subventionen am Rücken der Konsumentinnen und Konsumenten freigeschaufelt für Neubauten von AKWs und wird das trotz des Widerspruchs zum Wettbewerbsrecht der Europäischen Union akzeptiert von Europa? dann könnten wir durchaus eine Renaissance der Atomenergie wieder erleben. Mit Unmengen an Subventionen durch die Konsumentinnen und Konsumenten, ob sie wollen oder nicht, durchgeboxt von den nationalen Parlamenten und nationalen Regierungen. Gelingt es uns jedoch, diese Subventionen zu stoppen, das war auch im Wesentlichen auch ein Thema von Patricia bei ihren Worten, dann haben wir alle Chancen, dass es keine Neubauten mehr gibt. In Europa ohne Subvention wird es keine neuen AKWs geben. Und wenn es keine neuen AKWs gibt, dann haben wir noch das Thema Laufzeitverlängerungen. Aber dann geht es Schritt für Schritt in Richtung Ausstieg. Und das ist die grundsätzliche Weichenstellung in Richtung Atomausstieg. Und aus diesem Grund haben wir uns sehr in den letzten Jahren auf dieses für uns vor 3-4 Jahren noch relativ unbekannte Hinkley Point konzentriert, das jetzt unser Arbeitsschwerpunkt zum Teil geworden ist. Die Strategie also aufzuzeigen, sichtbar zu machen, wie hoch, wie gigantisch hoch die Kosten der Atomenergie sind. Vieles ist ja bis zum heutigen Tag nicht einberechnet. Wir haben keine Einrechnung der Versicherungskosten, der Haftungskosten, die sind geschenkt in Wirklichkeit, das ist völlig absurd. Auch da müssen wir auf europäischer Ebene noch viel stärker Druck machen, dass hier eine Korrektur erfolgt. Der damalige Energiekommissar Oettinger hat es grundsätzlich auch versprochen. Leider ist es sich in seiner Amtszeit nicht mehr ausgegangen. Was ausgegangen ist, das war das Durchwinken der Subvention für Hinkley Point am vorletzten Tag der Kommission, der alten EU-Kommission. Unter welchen Umständen auch immer, da können wir nur spekulieren. Wenn wir nicht strafrechtlich verfolgt werden wollen, können wir die Gedanken, die wir dafür haben, wahrscheinlich nicht öffentlich darstellen. Aber es ist bar jeder Logik, was hier passiert ist. Und die unglaublichen Kosten, in jeder Hinsicht nämlich Kosten der Endlagerung, sind ja auch nur ganz bescheiden mit integriert in die Preisbildung, in die Preissituation. Und wer die neuen gesetzlichen Vorschriften in der Bundesrepublik Deutschland sieht, mit der Auflage, dass ein deutsches Endlager Sicherheit für 1 Million Jahre bieten soll, der weiß, wie hochgradig verrückt diese Überlegung ist und wie verantwortungslos es ist, in eine Technologie zu gehen, ohne auch nur irgendeine Ahnung zu haben, wie man mit den Folgen dieser Technologien umgehen kann, geschweige denn sie sicher und verantwortungsvoll lösen zu können. Das heißt, hier wurde eine Hypothek für hunderte, ja für tausende Generationen geschaffen, die diese Generation zu verantworten hat. Insgesamt, und wir werden sicher heute präzisere Zahlen noch hören, ist die Atomenergie, und das ist die erfreuliche Nachricht, ja am Rückzug. Ihr Anteil an der Stromproduktion nimmt weltweit deutlich ab, die Zahl der Reaktoren nimmt ab, vielleicht nur 2 Zahlen ganz kurz. Seit 2002 ist die Zahl der aktiven Atomreaktoren um 50 zurückgegangen auf mittlerweile 388, noch immer 388 zu viel, aber es ist ein Rückgang, und zwar ein deutlicher Rückgang. Und der Anteil an der gesamten Weltstromproduktion hat sich seit 1996 von deutlich über 17% auf mittlerweile 10,8% reduziert. Das heißt, es geht bergab mit dieser Technologie. Das hat mit Demokratie zu tun, mit Mehrheiten zu tun, das hat vor allem mit Alternativen zu tun. Ich glaube auch, wir müssen das Dagegensein und das Dafürsein miteinander intensivst verbinden, und das ist das, was wir in Oberösterreich auch versuchen. Wir wollen beweisen, wie eine Industrieregion wie Oberösterreich auch unabhängig von Atomstrom und auch unabhängig von fossilen Energieträgern die Zukunft der Energieerzeugung sichern kann, Versorgungssicherheit für diesen Standort realisieren kann. Und Franz Alt, wenn Sie heute zu wenig Solaranlagen in Linz gesehen haben, dann geht es mir genauso. Das könnte viel, viel besser noch ausschauen, aber wir sind in die richtige Richtung unterwegs. Am schwächsten noch bei der Photovoltaikerzeugung, recht gut mittlerweile bei der Solarthermie. Wir haben mittlerweile auf jedem dritten oberösterreichischen Dach, vor allem in den ländlichen Regionen ist das so, Solaranlagen stehen. Aber auch da ist noch wahnsinnig viel zu tun und ein großer Weg vor uns. Landesstrategie ist ja in Oberösterreich 100% erneuerbare Energieträger im Wärme- und Strombereich bis zum Jahr 2030. Das ist der offizielle Regierungsbeschluss. Und wir gehen in diesem Marathon Schritt für Schritt auf dieses Ziel zu, sind auf Kurs, sind mittlerweile bei 34% erneuerbaren Energieträgern an der Gesamtenergieerzeugung, bei Strom bei 81%, bei der Wärme bei 60%. Da fehlt noch einiges auf 100. Also es wird uns nicht langweilig in den nächsten 15 Jahren, aber wir sind auf Kurs. Diese Zahlen wachsen jedes Jahr um 1, 2, 3 Prozentpunkte. Und das ist ja auch das Sinnvolle und Notwendige, eine planbare, berechenbare Umstellung der Energieerzeugung, die auch Sicherheit und auch neue Jobs garantiert, zu realisieren. Ja, das heißt, die Alternativen sind da. Wir können in vielen Bereichen durch Studien, durch die Realitäten in verschiedensten Regionen, durch die Entwicklung der Technologien, auch durch die Preisentwicklung der Technologien, Photovoltaik hat in Oberösterreich etwa, PV-Anlagen haben in Oberösterreich vor 10, 12 Jahren fünfmal so viel gekostet wie heute. Das heißt, der Preis geht runter und gleichzeitig geht der Preis für neue Produktionseinheiten im Atombereich massiv nach oben. Pro installierter Kilowattstunde hat sich der Preis neuer Reaktoren im vergangenen Jahrzehnt in Europa verachtfacht. Verachtfacht. Und gleichzeitig der Preissprung nach unten im Bereich der Erneuerbaren. Das heißt, wir sind nicht mehr nur konkurrenzfähig, wir sind auch wirtschaftlich der Atomenergie massiv überlegen und deswegen eben das scheinbare Zwang zur Subvention am Beispiel Hinkley Point. Und wir haben uns eben vorgenommen, Hinkley Point, ich bin überzeugt, es ist die historische Weichenstellung. Wenn die Subvention durchgeht, dann haben wir tatsächlich ein Problem, aber wir haben alle Chancen, dass wir diesen demokratiepolitischen und wirtschaftspolitischen Skandal unterbinden. Denn es ist ein Skandal, was hier geplant ist und wir haben auch alle rechtlichen Handlungsmöglichkeiten auf unserer Seite. Ich habe Professor Leinmüller heute schon bei uns gesehen, der sitzt da in der dritten Reihe. Das ist der Professor der Universität Linz, der uns das wesentliche Handwerkszeug produziert hat und erschaffen hat, denn er hat Ende 2013, Anfang 2014 die erste umfassende Wirtschaftlichkeitsstudie bzw. Rechtsuntersuchung erstellt in unserem Auftrag, ob diese Subvention von Hinkley Point vereinbar ist mit dem Wettbewerbsrecht der Europäischen Union. Und er ist zum ganz klaren Urteil gekommen, nein, diese Vereinbarkeit ist nicht gegeben. Sie steht, diese Subvention, im dramatischen Widerspruch zum europäischen Recht. Und auf dieser Basis arbeiten wir derzeit. Und die Rechtsschritte, die jetzt kommen werden, von denen ich gleich berichten werde, basieren ganz stark auf seiner Arbeit. Und deswegen herzlichen Dank für diese wichtigen wissenschaftlichen Grundlagen. Wie sieht es in Hinkley Point, wir werden ja heute noch präziseres hören, im Detail aus. Wir haben die Rahmenbedingung, dass wir nun am 28. April im Amtsblatt der Europäischen Union die offizielle Verlautbarung der Zustimmung der EU-Kommission zur Genehmigung der Subvention gelesen haben. Europäisches Recht bedeutet in dieser Frage, dass wir 2 Monate plus Postweg, und der ist noch auf alter Postkutschen-Ebene berechnet, das heißt 2 Monate und ein paar Tage Zeit haben, um unsere Rechtsschritte einzubringen. Und ich muss ehrlich sagen, ich war über Jahre hindurch schwer frustriert, wenn wir Briefe, Schreiben, Vorstellungen nach Wien gerichtet haben, zur österreichischen Bundesregierung und das Gefühl gehabt haben, da gibt es einen großen Altpapiercontainer in einigen Ministerien, wo die oberösterreichische Post und die Post der Bürgerinnen und Bürger und der NGOs verschwindet. Jetzt ist es erstmal anders. Erstmals hat die österreichische Bundesregierung diese Forderung von Oberösterreich, von uns allen übernommen und wird tatsächlich eine Nichtigkeitsklage gegen Hinkley Point einbringen. Und das hat etwas in Bewegung gesetzt. Und wer die Reaktionen der britischen Regierung, die nicht sehr freundschaftlich gewesen sind, gehört hat, hat gemerkt, wir haben da den richtigen Punkt getroffen. Wir haben alle rechtlichen Handlungsmöglichkeiten, wenn wir diesen Weg konsequent fortsetzen, konsequent durchhalten. Und wir wissen, und das ist fix paktiert mit der Wiener Bundesregierung, dass diese Klage in den nächsten Wochen rechtzeitig eingebracht wird, dass die Nichtigkeitsklage greifen wird. und dann geht dieses Verfahren seinen Weg. Wir gehen davon aus, eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes im Jahr 2017 könnte ein richtiger Zeitpunkt sein, ein möglicher Zeitpunkt sein. Ich gehe auf jeden Fall auch von Berufungen aus, das heißt, es wird sich möglicherweise noch deutlich verzögern. Und formalrechtlich hat diese Klage keine aufschiebende Wirkung, realpolitisch ganz eindeutig einen massiv verzögernden Effekt, weil wir hören jetzt mittlerweile von allen potenziellen Investoren im Hinkley Point-Projekt, dass sie sagen, solange diese Unsicherheit nicht ausgeräumt ist, unterschreiben sie nicht einmal einen Investitionsvertrag, den gibt es bis heute nicht. Bis heute wird darum gerungen, wer das Geld aufstellt, wer sich beteiligt an diesem Projekt. Jetzt wissen wir, dass einer der wesentlichen potenziellen Mitbetreiber, Areva, in einer nicht sehr positiven wirtschaftlichen Situation ist. Areva hatte im letzten Jahr den kleinen Abgang von 4,8 Milliarden Euro. Dürfte doch nicht so wirtschaftlich sein, die Atomenergie. Derzeit bieten sich oder laufen Verhandlungen nach unserem Wissensstand mit chinesischen Investoren, um Hinkley Point doch noch in Richtung eines Investitionsvertrages hinzukriegen. Allerdings gibt es auch dort das große Fragezeichen, wie geht das Ding rechtlich aus? Und solange es keine rechtliche Klarheit gibt über das Projekt, verzögert sich mit großer Wahrscheinlichkeit und Sicherheit dieses Projekt weiter. Ja, wir hören, dass es erste Staaten gibt in Europa, erste Mitgliedstaaten, die diesen österreichischen Weg mitgehen wollen. Luxemburg hat es als erstes angekündigt. Ich weiß, dass es eine Überprüfung und politische Diskussion auch in anderen Staaten gibt, zum Beispiel in Schweden und in Dänemark. Und ich hoffe sehr darauf, dass auch Deutschland das Logische tut. Denn wenn man den Atomausstieg festgeschrieben hat und dann diesem Skandal tatenlos zusehen würde, das wäre ja völlig absurd. Es gibt diese Woche am Donnerstag die deutsche Umweltministerkonferenz und da wird es von 7 Bundesländern gemeinsam den Antrag geben, dass man auf die deutsche Bundesregierung zugeht und auch von dieser einfordert, dass es eine Klage, eine Nichtigkeitsklage gegen Hinkley Point gibt. Und das würde uns enorm stärken. Das ist auch heute unser Appell an die deutschen Kolleginnen und Kollegen und vor allem an die deutsche Bundesregierung zu klagen, diesen Schritt mit Österreich gemeinsam zu unterbinden. Ganz wichtig ist es aus unserer Sicht weiters, dass es eine Reihe von kleineren Energieversorgern gibt, die entsprechende Rechtsschritte gegen Hinkley Point Subvention auch bereits angekündigt haben. Es ist etwa der deutsche Stromversorger Greenpeace, der dies bereits definitiv angekündigt hat. Mehrere deutsche Stadtwerke, die hier hervorragend aktiv sind und auch die österreichische Ökostrom AG ist bereits in einer intensiven Vorbereitung, diese Rechtsschritte zu realisieren. Ich frage mich allerdings, wo bleiben denn die großen Energieversorger? Es gibt Studien von Greenpeace Deutschland, des Stromversorgers Greenpeace Energy, die belegen, dass das Wettbewerbsrecht auch auf dem Kontinent massiv beeinflusst werden würde durch diese Subventionen. Das heißt, dass der rechtliche Ansatzpunkt vorhanden wäre, Rechtsschritte zu realisieren. Deswegen auch von dieser Seite und an diesem Ort die Forderung etwa an die großen österreichischen Energieversorger von Verbundkonzern bis Energie AG ebenfalls Rechtsschritte einzulegen. Je breiter dieser Rechtswiderstand ist, desto besser wäre es. Die Zahlen sind absurd und deswegen nur ganz kurz jetzt angerissen, der sogenannte Contract for Difference, der für Hinkley Point geplant ist, würde bedeuten, dass ein Stromabnahmepreis von 92,5 Pfund pro Megawattstunde, das sind rund 127 Euro, garantiert wird. Wir haben derzeit einen Börsepreis auf den internationalen Strombörsen von 35, 34, 32 Euro teilweise. Das heißt, dreimal mehr als der Börsepreis würde garantiert werden für 35 Jahre und das ganze Index gesichert. Das muss man sich mal vorstellen. Und hochrechnen, was das in 35 Jahren, wenn der Börsepreis so bliebe, ist natürlich die Grundvoraussetzung, derzeit sinkt er weiter. Die Prognosen sind, dass wir in den nächsten 4-5 Jahren deutlich unter 30 Euro kommen werden. Das zeigen die langfristigen Bestellverträge, die derzeit da sind, die derzeit abgeschlossen werden. Das heißt, eine unglaubliche Kostensituation, die sich für die britischen Konsumenten hier auftun würde. Auf jeden Fall, mit Recht können wir sagen, eine Milliardensubvention jedes Jahr für eine völlig veraltete Technologie, die eigentlich nach Fukushima, nach Tschernobyl bei uns wirklich nichts mehr verloren hat, spätestens seit diesen beiden Bestätigungen, dass diese Technologie ganz einfach tödlich ist. Ja, und deswegen die gesamte Konzentration auf diesen Punkt, auf diesen Hebel. Ich gehe davon aus, dass wir 2017, 2018 eine klare Entscheidung haben werden. Wenn es eine Rechtsentscheidung ist, bin ich sehr zuversichtlich. Wenn es eine politische Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes im Sinne von Großbritannien und Frankreich ist, könnte es eng werden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch den politischen Widerstand, gerade auch in Großbritannien und Frankreich, weiter forcieren, damit wir zum rechtlichen Hebel den politischen weiter zuspitzen. Zum Schluss, warum kommen wir in Grenznähe zu Temelin und mit unserem Urthema Temelin zu diesem Schlüssel, zu diesem Hebel? Weil wir überzeugt sind, ich habe schon kurz erwähnt, wenn Hinkley Point die Subvention fällt, dann fällt auch Temelin, der Ausbau von Temelin. Und dann haben wir die Tür ganz weit geöffnet für einen gesamteuropäischen schrittweisen Atomausstieg, unser Kernziel. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Děkuji vám, Rudy Anschobre. Podíváme se dále, a sice do Německa.
Atomausstieg 2021-2022 ist beschlossene Sache. Doch was kommt dann? Und vor allem, was kommt bis dahin? Claudia Kunz darf jetzt zu mir bitten. Seit 10 Jahren als Referentin der Agentur für erneuerbare Energie in Berlin tätig, leistet sie dort Überzeugungsarbeit für die Energiewende, parteien- und gesellschaftsübergreifend. Eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien ist das Ziel. Eine gewaltige Herausforderung also. Wir freuen uns auf Ihre Ausführungen.
Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Ja, ich komme von der Agentur für erneuerbare Energien aus Berlin und nehme das Angebot gerne an, den Vortrag auf Deutsch zu halten. Das fällt mir natürlich leichter. Die Folien sind überwiegend auf Englisch und dann hoffe ich, dass Sie dem auch gut folgen können. Zunächst einmal möchte ich kurz vorstellen, wer wir eigentlich sind, was wir so machen. Bevor ich dann die Energiewendeziele, die politischen Ziele in Deutschland vorstelle und den Status quo im Stromsektor etwas erläutere und dann eben in den Ausblick gehe, wo soll die Reise hingehen? Die Agentur für erneuerbare Energien wurde vor 10 Jahren gegründet, damals vom Bundesumweltministerium und der Branche der erneuerbaren Energien, den Branchenverbänden. Heute finanzieren wir uns auch aus auch von verschiedenen Standbeinen, eben zum Teil durch öffentlich geförderte Projekte und zum Teil von Unternehmen der Branche gefördert, die unsere Arbeit unterstützen. Der Hintergrund, weshalb wir gegründet wurden, ist die Skepsis gegenüber der möglichen Realisierung der Energiewende. Wir sehen hier Zitate aus der Energiewirtschaft, die überwiegend aus den 90er Jahren stammen. Damals hieß es noch in einer groß angelegten Werbeanzeige der Stromwirtschaft: In Deutschland können wir nie mehr als 4% aus erneuerbaren Energien decken im Strombereich. Heute sind wir bei 28%, etwas mehr. Also der Gegenbeweis ist längst angetreten, dass auch die Windenergie funktioniert, wissen wir inzwischen. Jetzt müssen wir nur noch zeigen, dass wir es, oder nur noch, ist in Anführungsstrichen, dass wir auch den Stromsektor und letztendlich den gesamten Energiesektor natürlich komplett umstellen können. Wenn Sie weiter gucken möchten, sich informieren möchten, wir haben diverse Internetportale, wo es um die Energiewende geht. Auf Deutsch die Hauptinternetseite Unendlich viel Energie, beziehungsweise die englische Variante renewablesingermany.com. Da, so viel zu unserer Arbeit. Also wir versuchen durch Information und Kommunikation die Akzeptanz für die Energiewende zu stärken. Jetzt zur politischen Zielsetzung in Deutschland. Es gibt die Energiewendeziele, die im Wesentlichen aus zwei Hauptzielen, übergeordneten Zielen bestehen. Zum einen der Klimaschutz. 40% Treibhausgasminderung bis 2020 und mindestens 80% bis zur Mitte des Jahrhunderts. Und worüber wir heute natürlich hauptsächlich reden, der Atomausstieg, der soll bis 2022 abgeschlossen sein. Derzeit, das sehen Sie hier auf der Karte, die blau unterlegten Standorte, das sind die Atomkraftwerke in Deutschland, die noch in Betrieb sind. Die grau unterlegten sind im Jahr 2011 nach Fukushima stillgelegt worden. Das waren 8 Stück. Und aktuell haben wir also noch etwa 16% Strom aus Atomenergie im deutschen Strommix. Das sind knapp 100 Terawattstunden. Als nächstes steht Ende dieses Jahres die Stilllegung von Grafenrheinfeld an. Das ist in Nordbayern. Und vielleicht hat der ein oder andere es auch mitgekriegt, dort soll eigentlich dann auch die frei werdende Netzkapazität genutzt werden, um Anschlüsse zu schaffen, um den Windstrom vom Norden auch in den Süden zu verteilen. Zu diesen Oberzielen der Energiewende gibt es verschiedene Unterziele und die einige wichtigste habe ich hier auf der Folie aufgetragen. Sie betreffen halt den Anteil der erneuerbaren Energien und die Steigerung der Energieeffizienz bzw. die Reduktion des Energieverbrauchs in verschiedenen Bereichen. Alle Ziele beeinflussen sich letztendlich gegenseitig und im Grunde genommen klar, nur wenn wir tatsächlich unseren Energiebedarf reduzieren und nur wenn wir den verbleibenden Bedarf mehr und mehr aus erneuerbaren Energien decken, können wir die Oberziele, nämlich Klimaschutz und Atomausstieg, erreichen. Ja, wie sieht es denn tatsächlich zurzeit aus? Hier sehen wir die Entwicklung des Anteils der erneuerbaren Energien. Und die erfolgreiche Kurve, nämlich die blaue obere, das ist der Stromsektor. Im Bereich Wärme und Verkehr sind wir bisher leider nicht so erfolgreich. Von 1990 bis heute, wie gesagt, von knapp 4% auf etwa 28% ist der Anteil gestiegen. Also eine recht erfolgreiche Entwicklung. Wir haben es vorhin schon von Franz Alt gehört. Daran ist im Wesentlichen das Erneuerbare Energiengesetz schuld, was eben den wirtschaftlichen Betrieb von entsprechenden Anlagen ermöglicht. In Bezug auf die Atomenergie sieht das so aus. Also in den letzten Jahren ist die Erzeugung aus Atomstrom natürlich stark zurückgegangen. Man sieht hier deutlich den Knick, der durch die Stilllegung dieser 8 AKWs nach Fukushima zustande gekommen ist. Durch den Ausbau von Wind- und Sonnenenergie ist es gelungen, diesen Rückgang zu überkompensieren. Also wir haben mehr Strom aus erneuerbaren Energien hinzugewonnen, als uns verloren gegangen ist. Soweit bisher. Im Moment ist politisch, wie wir auch schon gehört haben, eher so die Bremse eingezogen. Mal gucken, wie erfolgreich wir das noch weiterführen können. Trotzdem, das sieht jetzt sehr erfolgreich aus. Trotzdem gibt es auch eine Kehrseite. nämlich hier die Entwicklung der Treibhausgasemissionen in Deutschland. Da sehen wir Anfang, also in den 90er Jahren, konnten wir durch den Zusammenbruch in Ostdeutschland und durch leicht zu realisierende Effizienzgewinne, also erheblich Emissionen reduzieren. Und wenn man sich jetzt die letzten 3 Jahre anschaut, die letzten 4 Jahre, wir sind in einer Phase der Stagnation. Und es gibt noch einiges zu tun, um tatsächlich die Klimaschutzziele zu erreichen. Die sind hier eingetragen als orangene Linien und die Säulen, die zeigen also die Werte, die Prognosen, die Szenarien aus verschiedenen Studien. Und da gibt es einmal die Zielstudien, die sagen, was brauchen wir für wirksamen Klimaschutz. Das sind die mit den niedrigeren Werten. Und es gibt diejenigen, die sagen, was werden wir voraussichtlich erreichen, wenn wir politisch so weitermachen wie bisher. Und das sind die, die da eher skeptisch sind. Also in Sachen Klimaschutz sieht es noch nicht so gut aus. Warum? Das ist der deutsche Strommix im Jahr 2014. Wir sehen schön, ja, erneuerbarer Anteil an der Stromerzeugung 26%. Ich habe vorhin gesagt, Stromverbrauch 28%. Das liegt daran, dass Deutschland in den letzten Jahren immer mehr zum Stromexporteur geworden ist. Und wir haben einfach zu viel Kohle im Strommix. Wir beglücken zurzeit halb Europa mit unserem Braunkohlestrom. Daher die hohen Emissionen. Also es gilt nicht nur aus der Atomenergie auszusteigen, sondern parallel auch noch den Klimaschutz zu realisieren. Und das ist durchaus ehrgeizig. Ja, wo wollen wir hin? Natürlich, es war einleitend auch schon gesagt worden, letztendlich kann die Reise nur Richtung eine 100%-Versorgung gehen. Wir haben letztes Jahr eine Studie machen dürfen, eine Metastudie, wo wir verschiedenste Energieszenarien nebeneinander gelegt haben und haben dann geguckt, was sagen die, wie könnte eine 100%-Versorgung im Strombereich aussehen, was würde das für Deutschland bedeuten. Auf der Basis haben wir ein Szenario entworfen, haben gesagt, ja, also wahrscheinlich wird der Stromverbrauch, der Bruttostromverbrauch Deutschlands in etwa in der Größenordnung bleiben, wie er heute ist. Selbst wenn, und das ist hier durchaus unterstellt, wir erhebliche Effizienzgewinne haben, nämlich das ist hier mit dem konventionellen Nettostromverbrauch, das sind die klassischen Stromverbraucher, wie wir sie heute kennen, beschrieben. Also da gehen wir schon davon aus, dass dort erheblich eingespart wird. Aber wir bekommen neue Anwendungen, neue Verbraucher, Elektromobilität, Wärmepumpen. Und bei hohen Anteilen erneuerbarer Energien müssen wir Strom speichern. Das ist notwendigerweise immer mit Wirkungsgradverlusten verbunden. Also werden auch die Speicher zu einem relevanten Verbraucher letztendlich. Deswegen müssen wir damit rechnen, trotz erheblicher Effizienzgewinne, der Verbrauch wird in etwa gleich bleiben. Und wie könnte der Kraftwerkspark aussehen? Wir haben vorhin schon bezogen auf Europa gesehen, den Löwenanteil werden Sonne und Wind machen. Für Deutschland gilt das ganz genauso. Den Löwenanteil machen Wind und Sonne aus. Wie das im Detail, klar, kann es noch zu einigen Verschiebungen kommen, aber das ist den Takt der Stromversorgung geben Wind und Sonne vorkünftig. Und es bedeutet einen erheblichen Ausbau der installierten Leistung. Wir sehen hier über 300 Gigawatt installierte Erzeugungsleistung. Wir sind aktuell bei etwa 190, davon 100 konventionell und 90 erneuerbar. Ungefähr. Das heißt, an Wind und Sonnenstrahlen.
To znamená, že ve dnech, kdy svítí slunce a fouká vítr.
Ende quasi, den wir irgendwie verwerten müssen. Es gibt aber auch Zeiten, da brauchen wir hier die anderen als Backup. Und genau das ist auch hier unter Methankraftwerke zu verstehen. Das sind alle Sorten von Gaskraftwerken, die dann voraussichtlich mit erneuerbar erzeugtem Gas arbeiten werden. Strommengenseitig sieht man das Bild noch mal deutlicher, also der Löwenanteil tatsächlich aus Windenergie, die einfach mehr Volllaststunden bringt als die Photovoltaik. Und der Rest ist sehr, sehr wichtig als Backup, um die Lücken zu füllen. Am unsichersten, was die Potenziale angeht, ist bisher noch die Geothermie. Das steckt noch in den Anfängen. Das ist noch unklar, inwiefern das wirklich zum Durchbruch kommt. Wir sehen aber auch quantitativ, wir haben sie hier mit reingenommen, aber letztendlich wird das nicht der Punkt sein, wo die Energiewende dran scheitern muss. Was ist die große Herausforderung, vor der wir jetzt aktuell stehen? Wir sehen hier mal den Lastverlauf und Erzeugungsverlauf aus dem Jahr 2012. Das Graue, die Lastkurve, das Rote, die Einspeisekurve der erneuerbaren Energien über das ganze Jahr stündlich. Und blau ist das Ergebnis der Residuallast, also Verbraucherlast minus Einspeisung der erneuerbaren Energien gibt Residuallast. Und da sehen wir, das zappelt ziemlich. Wenn wir jetzt ein Szenario für das Jahr 2030 sehen, das ist die Herausforderung. Sonne und Wind sind halt nur bedingt berechenbar, schwanken sehr stark und wir müssen also sehr viel ausgleichen. Es gibt Situationen mit erheblichen Überschüssen, das ist die blaue Kurve, wenn sie nach unten zeigt, ins Negative geht, und es gibt eben auch noch Situationen, wo wir eben ja, Speicher nutzen müssen und ausgleichen müssen. Und derzeit, das ist die große Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, es gibt inzwischen einige Stunden im Jahr, besonders an Wochenenden, wenn die Last relativ niedrig ist, wo wir schon 70% Erneuerbare im Netz haben. Und ja, das bedeutet natürlich, dass das gesamte System umgebaut werden muss. Das ist auch das Fazit aus dem Ganzen. Also das erste Viertel ungefähr erneuerbare Energien konnte ohne Probleme in das bestehende System integriert werden. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo Sonne und Wind wirklich sich massiv im Netz bemerkbar machen und ausgeglichen werden müssen, wo es wirklich Effekt hat auf die konventionelle Energiewirtschaft, die ihre Anlagen, soweit es geht, regeln müssen. Braunkohle- und Atomkraftwerke können das nicht so gut. Deswegen sind die auch völlig ungeeignet, in einem künftigen System mitzuspielen. Gaskraftwerke können das besser. Erneuerbare Energien müssen künftig auch Systemdienstleistungen, Regelenergie, Frequenzhaltung, Spannungshaltung etc. erbringen. Das ist technisch möglich. Das Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik in Kassel hat hier einiges an Forschungsarbeit erbracht. Das ist auch die Abbildung vom Kombikraftwerk. Die haben gezeigt, also im Verbund können die erneuerbaren Energien das. Außerdem brauchen wir den Netzausbau. Wir müssen die Erzeugungsmöglichkeiten, insbesondere von Wind, aus dem Norden in den Süden bekommen. Denn im Süden stehen auch die meisten Atomkraftwerke, die wir ersetzen müssen. Im Norden haben wir mehr Wind, im Süden mehr Sonne, aber eben die Mengen, die kommen halt vor allem aus dem Norden. Und dafür brauchen wir den Netzausbau. Das ist derzeit eine sehr heiße Diskussion in Deutschland. Niemand möchte die Stromleitung vor der Haustür, aber Energiewende wollen wir trotzdem. Wenn wir über die 50% hinausgehen oder ab 40%, sagen die meisten Wissenschaftler, brauchen wir auch neue Speicherkapazitäten. Zunächst im Kurzzeitbereich, das wird man ganz gut hinkriegen mit Batterien, wo sich ja derzeit sehr viel tut. Das kann man auch im europäischen Verbund gut hinkriegen über die bestehenden Pumpspeicherkraftwerke, wo sich vielleicht noch durch Modernisierung das ein oder andere heben lässt. Darüber hinausgehend, wenn es an die 70-80% erneuerbare Energie geht, dann brauchen wir wirklich Langzeitspeicher, weil dann müssen wir auch mal 2 Wochen Windflaute überstehen können. Und das wird dann wahrscheinlich über Gas oder sonst irgendwelche chemischen Energieträger gehen, die mit Wind- und Sonnenstrom hergestellt werden. Das ist das Schema. Diese Grafik finden Sie auch bei uns im Internet, wie das intelligente Stromnetz künftig aussehen wird, wie die verschiedenen Akteure im Stromsystem dann zusammenspielen werden. Das ist die Vision, dahin soll es gehen, unserer Ansicht nach. Ja, so viel Ritt durch die Energiewende in Deutschland. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Falls Sie Lust haben, erneuerbare Energien in Deutschland zu erleben, kann ich Ihnen noch den Reiseführer ans Herz legen, an dem wir mit gearbeitet haben. Ja, und freue mich auf Fragen.
Publikum, jetzt geht es. Möglichkeit an das Publikum, Fragen, direkte Verständnisfragen zu stellen. Sie sind am Wort. Ah, in der zweiten Reihe. Helfe bitte.
Danke. Regine Zawodzki aus Wien. Ich habe gelesen, dass einige Kernkraftwerkbetreiber die Bundesrepublik Deutschland verklagt hätten, weil einige Kernkraftwerke jetzt abgedreht wurden. Wissen Sie da was Genaueres drüber?
Ja, tatsächlich.
Ups. Ist das ausjudiziert?
Es laufen Klagen, ja. Inwiefern die erfolgreich sein werden, ist noch offen. Also es gibt da sehr intensive Diskussionen darüber, inwiefern die berechtigt sind. Also es laufen Klagen auf Entschädigung. Zumal ja, wir hatten ja eigentlich schon mal einen Atomausstieg. Der wurde 2010 rückgängig gemacht, da wurden Laufzeiten beschlossen. Im Gegenzug wurde eine Brennelementesteuer eingeführt, was so etwas der Deal war. Und ja, jetzt laufen entsprechend Entschädigungsklagen. Mehr kann ich dazu leider nicht wirklich sagen.
Eine Frage von Yves Marignac.
Yeah, thank you very much. Just a question from a French perspective. That the German Energiewende is.
Je Niemiec. Einige Kapazitäten auf Basislast. Die tatsächliche Situation sieht so aus, dass Deutschland ein Exporteur nach Deutschland ist. Die tatsächliche Verschiebung im französischen energetischen System ändert sich in Frankreich vom Basis Auslastung auf. Wird das einfacher sein oder schwieriger zu sein, die Situation in Deutschland zu schaffen? In unserem Szenario haben wir die nationale Perspektive, aber auch natürlich müssen wir die europäische Perspektive haben, weil wir regionale Ausgleichseffekte haben, mit denen wir rechnen müssen, genauso wie auf der Seite der Nachfrage, weil die Last verschieden ist in verschiedenen Ländern. Es gibt da nationale Unterschiede, wir haben verschiedene nationale Feiertage, verschiedene ökonomische Strukturen etc. Und das Wetter spielt auch, wir haben regionale Wetterunterschiede in Europa. In gewissen Regionen im Süden kann es bewölkt sein und windig im Norden. Also natürlich, dann gibt es einen Sinn, dass wir Solar- und Windenergie überall benutzen, damit wir das ganze System ausgleichen.
Okay.
Die Basisbelastung, die Basislast, das ist ein schlechtes Wort für die Zukunft, weil wir es nicht mehr gebrauchen werden. Wir müssen Flexibilität haben. Das ganze künftige Energiesystem basiert auf Solarwind und auf Solar und Wind, und der Rest soll es nur ergänzen. Das ist alles, that's all. Wir brauchen flexible Kapazitäten.
Darf ich noch eine Anmerkung zu Herrn Anschobers Referat machen? Herr Anschober, ich stimme Ihnen zu, was in England passiert, ist entscheidend für die Atomenergie auf dem ganzen Kontinent. Ich habe eine kleine Erfahrung gemacht, vielleicht hilft das. Ich habe in einer ARD-Talkshow mal leichtsinnigerweise die Frage gestellt, was kostet es eigentlich, einen Pförtner zu bezahlen, der 1 Million Jahre lang ein Atommülllager zu bewachen hat. Ein deutscher Mathematikprofessor fing an zu rechnen und hat gesagt, ich lege mal zugrunde, dieser Pförtner verdient im Monat 2.500 Euro. Und ich lege über 1 Million Jahre 2% Inflation zugrunde. Was bedeutet das an Kosten für einen Pförtner? Mehr Geld, als die gesamte Menschheit heute Geld zur Verfügung hat. So billig ist Atomstrom.
Ja, danke, Herr Alt, und danke nochmal an die Frau Kunz. Deutschlands östlicher Nachbar Polen kokettiert seit einiger Zeit mit der Atomkraft. Und immer dann, wenn Atomkraft ins Spiel kommt, wird neuerdings auch auf den Klimawandel hingewiesen. Auch in Polen, das seinen Strom überwiegend aus Braunkohle generiert. Ich freue mich, dass heute Dariusz Wet, den ich gerne auf die Bühne bitte, bei uns ist und uns zeigen wird, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, wenn es um Energieproduktion geht. Dariusz Wet ist polnischer Grünenpolitiker, sozialer Aktivist und Wirtschaftswissenschaftler und wird uns Fragen zur Energiedemokratisierung beantworten, und zwar den politischen, sozialen und ökonomischen Aspekten. Darf ich bitten?
Can I use this mobile microphone? Thank you.
Ich möchte mich dafür bedanken, dass Sie mich eingeladen haben und dafür, dass ich da in Österreich sein kann. Ich bin sehr erfreut, dass ich hier sein darf. Also das Hauptziel meiner Präsentation ist, wie soll man Energie zurück an die Leute geben? Wie soll man diese grüne Energie in die Hände von Menschen bringen? Weil die Situation in Polen anschließend aussieht. Da gibt es keine Förderung für Atomenergie, aber es gibt da trotzdem die Regierung, die sich bemüht, Kernenergie durchzusetzen, weil Polen ein Land ist ohne Atomkraft zurzeit, ohne atomare Kernkraftwerke, so wie andere Länder wie Österreich, ohne Kernkraftwerke. Wie ist die Situation in den letzten 25 Jahren? Man diskutiert immer über Kernenergie, über die Einführung der Kernenergie, aber wie man da sieht, die Unterstützung des Kernenergiegedankes ist größer geworden. Vor Fukushima. Und hier hat sich das wieder reduziert in den letzten Jahren, die Unterstützung der Kernenergie nach Fukushima. Das heißt, Fukushima hatte eine große Bedeutung an die Öffentlichkeit gehabt. Und Das alles kostet viel Geld. Die ganze Propaganda, diese energetische Propaganda kostet viel Geld. Es ist sehr wichtig zu begreifen, wie ist die politische Situation in Polen. Das heißt die Gesellschaft versus Energiemonopol, Monopol der Energetik. Das gibt es in Polen, weil wir wissen, das polnische Energiesystem, das ganze Energiesektor, so wie es in Deutschland war, vier große Energieversorger und diese Energieversorger haben nahezu hundertprozentiges Monopol auf dem ganzen energetischen Markt. Und meistens basieren sie auf Kohle, auf Braunkohle, diese vier Energieversorger. Denn der meiste in Polen produzierte Strom ist aus Braunkohle. Und hier sieht man aus der Sicht der Gesellschaft, dass wir sehr hohe Energiekosten haben für Menschen, dass die Energiekosten sehr hoch sind, die die Bevölkerung bezahlen muss. Wir haben da hohe Energiepreise. Wenn wir uns das mit der Kaufkraft der Bevölkerung vergleichen, also man sieht hier, dass sehr viel die Menschen nachzahlen müssen auf diese monopolistische Kohlefirmen. Es gibt einige Institutionen, viele Familien und Religionen, die energetisch Armut haben. Wir haben da sehr große soziale, ökonomische Probleme, auch wenn unsere Kohlenlobby die Rhetorik im Mund hat, dass die Preise sich nur dank Kernenergie reduzieren können. Das stimmt aber nicht. Dazu kommt es nie. Und ich habe für Sie eine sehr gute Nachricht, nämlich diese energetische Lobby hat schon eine Verspätung und das ganze nukleare Projekt hat schon jetzt 7 Jahre Verzögerung, weil Donald Tusk, der polnische Premierminister, hat gesagt, wir werden das erste Kernkraftwerk bis 2020 haben werden. Aber jetzt wurde schon unoffiziell bekannt gemacht, dass das Jahr erst 2027 da wird, wo wir erst das Kernkraftwerk haben werden. Das heißt, das wird das Anfangsstadium sein. Also das hängt mit den Kosten zusammen, auch mit einer sehr schweren Situation, Wirtschaftssituation. Die Ökonomik basiert auf der Kohleökonomik, weil unser energetischer Sektor sehr große Probleme hat mit Kohlebubble, Kohleblase. Es geht um die Überbewertung Überbewertung des Wertes des Energiesystems, das auf der Kohle basiert. Eine der größten Kraftwerke in der Europäischen Union auch, hat in den letzten 5 Jahren 90% seines Marktwertes verloren. Das heißt, Kohle ist Auslaufmodell. Kohle ist nicht mehr so wichtig. Unsere Regierung lässt sich vor allem durch das kohleenergetische Lobby in die Ecke drücken. Das heißt, die Regierung schlägt Legislative vor zugunsten der Kohlelobby und der Kernlobby, der Kern- und Kohleenergie. Und die Regierung unterstützt auch diese Energetik durch langfristige Subventionen des Lieferpreises, des Nationalnetzwerkes. Es besteht auch ein großes Problem, nämlich wir können viele Energie aus Methan, aus den Kohlebergwerken gewinnen können, aber das hängt auch zusammen mit der Klimaänderung, Methan. Und wie sollten wir den Methan versammeln, akkumulieren für die Wärmeproduktion? Man muss da viel Arbeit noch leisten, im Unterschied zur momentane Situation. Wir müssen ein neues System einführen. Das System ist nicht demokratisch und teuer zurzeit. Und das ist im Prinzip nicht das, was wir erreichen wollen und was wir brauchen. Was Methan betrifft, da haben wir viele Probleme bezüglich der Bergwerke. Das ist auch ein sozialer Aspekt, weil wir natürlich bessere Arbeitsbedingungen für die Bergleute schaffen wollen. Wie Sie sehen, große Energiekonzerne versuchen viele Gelder zu nutzen. Es geht um 100 Millionen Euro pro Jahr, um für diese Energien zu werben. Die sagen, Windenergie sei keine Lösung, weil die Sonne nicht immer scheint, der Wind weht nicht. Und das sind immer wieder die gleichen Geschichten europaweit. Und die bekommen Milliarden von Zlotys aus unseren Taschen dafür, dass sie das fortsetzen, was sie jetzt machen. Deshalb ist es notwendig, Lobby auf dem höchsten Niveau zu betreiben in Europa. Und ferner, und das ist eine gute Nachricht, müssen wir ungefähr 6000 Megawatt Kohle schließen. Kohlekapazität von Kohlekraftwerken zu schließen. Und das muss dank den neuen EU-Normen muss es abgestellt werden. Und die Kohlekraftwerke werden auch alt. Also wir müssen diese 6000 Megawatt ersetzen, mit anderen Alternativen ersetzen. Und eine der Alternativen, die wir machen könnten, das könnten wir auch hier machen, in Linz vor Ort. Sie sehen, wir haben da Sparlampen. Alte und neue Sparlampen oder neue alte Glühbirnen. Also wir könnten auch mehr LED-Lichtquellen in Polen nutzen, zum Einsatz nehmen. Wenn wir uns die Äquivalente ansehen, wir haben da Äquivalent von 1500 Megawattstunden. Das heißt, man kann schon dank den LED-Birnen viele Kapazitäten sparen. Das kostet viel Energie. Also wir könnten 3-4 Milliarden Euro aus unseren Taschen sparen pro Jahr. 3-4 Milliarden Euro. Und das hängt auch zusammen mit den Kraftwerken, die uns diesen Strom verkaufen. Und wir haben festgestellt, dass das 100 Mal billiger ist, wenn man die Beleuchtung ersetzt mit LED-Lampen. Und das ist auf jeden Fall günstiger als ein Kernkraftreaktor zu bauen in Polen. Die wollen viel Geld ausgeben dafür und dabei ist da eine niedrige Aktivität, eine kleine Aktivität, dass man mehr die Energie effizient nutzt unter der Bevölkerung, weil das ist nicht im Interesse der großen Korporationen, die eine Bindung an die Regierung haben. Und es ist auch selbstverständlich, dass wir unsere Stromrechnungen reduzieren können. Das heißt, damit werden wir gegen Energiearmut kämpfen. Und das ist die Frage, warum können wir das nicht erreichen, dass die Regierung sich mit Energiearmut sich beschäftigt. Aber die Regierung hilft eher diesen Korporationen, um aus den Taschen der Leute mehr Geld rauszuziehen. Von uns, von Konsumenten. Und sehr wichtig ist auch, dass die Arbeitsplätze schaffen. Die Schaffung der Arbeitsplätze ist massiv. Wir haben das schon in Deutschland gesehen. Wir haben nahezu 400.000 Arbeitsplätze in der Energiewende, in der grünen Energiesparte. Währenddessen in Polen es nur 35.000 Arbeitsplätze sind. Also wenn Sie 500.000 Bergleute aus der Bergkohlewesen haben, die nach Warschau kommen und sagen, wir wollen Geld, wir wollen Bergarbeiten fortsetzen, dieses System, dann sagt zurzeit der Premier Donald Tusk, okay, no problem. 500 Millionen Zloty geht auf Ihre Konten. 100.000 Euro, also 125.000 Euro. Das grüne Energiesektor ist nicht derartig organisiert, dass es klar gegen die Kernenergie sehen können, wie wir schon im Bild gesehen haben. Ich habe mich bemüht, eine Demonstrationen zu organisieren, der grünen Menschen, der grünen Vertreter, aber es sind nur ein paar Leute gekommen. Aber wie wir es in Deutschland gesehen haben, Dezember 2014, da waren 100.000 Menschen. Und die sind gekommen und die sind draufgekommen, dass die Energiewende unterstützen. Und das ist wirklich Schlüsselfrage. Man muss den Leuten zeigen, dass diese Änderung, diese Energiewende erfolgreich, günstig sein wird, finanziell, und auch werden neue Arbeitsplätze geschafft, aber es muss kommen. Die Leute müssen protestieren, so wie es vor 25 Jahren passiert ist, als wir für die Demokratie gekämpft haben. Jetzt brauchen wir diesen Kampf für die Energiedemokratie, für die energetische Demokratie. Und was zurzeit möglich ist und was wir gerne machen möchten, wir möchten die Verbindung zwischen den Städten und Regionen im Rahmen des ganzen Europas schaffen wollen, weil wir zeigen wollen, dass 100%ige erneuerbare Quellen möglich sind. Und dass wir diese Kenntnisse und Erfahrung erweitern. Wir sind sehr bereit, mit weiteren Regionen und Städten zu kooperieren, aus Oberösterreich und so weiter, damit wir es erreichen. Damit nur Kernenergie ausgeschlossen wird und damit auch die Kohlebelastung reduziert wird. Wenn wir uns so eine Energiesituation in Polen ansehen, die Energiesituation, ist das praktisch eine energetische Korporation. Ich habe Erfahrung aus der Tschechischen Republik oder aus Slowenien. Ich nehme an, dort ist es gleich in diesen Staaten. Korporation. Also es ist sehr wichtig zu zeigen, die sozialen und ökonomischen Vorteile zu zeigen, wenn man von der Korporation zur energetischen Demokratie kommt, übergeht. Und es ist wichtig, die Häuser mehr Wärmedämmungen zu machen, als neue Kraftwerke zu machen. Und es ist selbstverständlich, wenn das nicht passiert, dann ist es schade, weil wir ungefähr 5 Millionen private Familienhäuser haben. Und die meisten davon, wenn sie sich die Substanz ansehen, von der grünen zum gelben, von der grünen zur roten Farbe ansehen, so wie Sie es auf dem Bild sehen, die meisten sind rot, also große Energieverschwendungen, so wie man es heute schon einmal gezeigt hatte. Also, das ist nicht nur ein Problem des Klimawandels, aber es ist sehr schwierig, das in den Alltagsleben der polnischen Gesellschaft umzuwandeln. Wenn wir der Gesellschaft gegenüber sagen, sie werden für täglichen Bedarf weniger bezahlen, und das ist ein ausgezeichneter Weg, das reicht leider noch nicht. Aus der gesellschaftlich-sozialen Sicht ist es sehr wichtig, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Wir schaffen 100 Mal mehrere Arbeitsplätze, wenn wir diese grüne Alternative im Griff nehmen. Und es ist auch sehr wichtig, dass das eine dezentralisierte Wirtschaft sein wird, dass das polenweit sein wird. Alle diese 4.500 Gemeinden, die in Polen sind, werden davon profitieren. Nicht nur dort, wo sich Kohleminen befinden oder wo andere Quellen sind. Alle Gemeinden werden profitieren. Alle von uns, wir können davon profitieren. Das ist also eine gerechte Art und Weise, wie man es erreichen kann. Windenergie in Polen, damit Sie die Situation auf dem polnischen Markt begreifen, das ist nicht so schlecht aus der Sicht der erneuerbaren Energiequellen. Wir haben über 3000 Megawatt installierte Windkapazität der Windkrafträder. Leider, es ist sehr unglücklich, immer wieder besitzen diese Windkrafträder die großen Korporationen, seien es nationale oder internationale Korporationen. Also es kam zu keinem politischen Schwung zur Demokratie. Es ist eher ein Ersatz der alten großen Installationen für kleinere Nichtsdestoweniger sind das immer noch nicht demokratisch gesteuerte Energiequellen. Die wären ja mehr unter Kontrolle der Gesellschaft, aber das ist leider nicht so. Das bedeutet, das ist nicht nur kommunale und Kommunen und Städten, sondern die Windfarmen und auch einzelnen Genossenschaften oder Bürgerbeteiligungen, die Gewinn profitieren würden von diesen Windparken. Die Gewinne gehen leider an die großen Gesellschaften. Sehr gute Entwicklung, sehr dezentralisierte Entwicklung hat Solarenergie, Solarwärme. Da ist Polen eines der besten Länder europaweit, genauso wie Österreich. Das wurde schon erwähnt. Bei Österreich entwickelt sich dieser Trend auch sehr positiv. Man sieht da, in den letzten Jahren kam es zu steilen Zuwachs der installierten Photovoltaikpaneele oder der Solarwärme. Das heißt, es gibt da immer größere Unabhängigkeit von den zentralen Wärmequellen. Warum passiert es? Weil das nicht so viel aufheizt. Weil aus der Wärme die großen Produzenten nicht solche Gewinne haben. Und deshalb haben sie es erlaubt, weil das für sie nicht profitabel ist. Es tut ihnen nicht so viel weh. Einige würden sagen, ich bin ein Träumer, ein Dreamer. Es ist doch nicht möglich, 100% der Energie aus grünen Quellen zu bekommen. Die Menschen, mit denen ich rede, sagen, das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Aus Wind, aus der Sonne. Ich habe errechnet, mit der heutigen aktuellen Technologie, die steht auf dem Markt ja zur Verfügung, wir bräuchten ungefähr 1000 Quadratkilometer Photovoltaikpaneele, damit wir in Polen 100%ige Stromdeckung mit Sonne erreichen. Aber das Problem ist natürlich die Nachhaltigkeit der Energie in der Zeit, wo es notwendig ist. Aber mit der Sonne, man kann die Sonne nicht in 2 Wochen ändern. Nur die Installationen von diesen Solarpanelen, von diesen Solarkraftwerken. Und wir haben ermittelt, den Preis in Hinkle Point zum Beispiel, der Preis aus der Photovoltaikanlagen wäre doppelt billiger als der Hinkle Point Preis. Also wir sehen, es ist günstiger, es ist in unseren Händen, weil wir später nicht mehr für Energien bezahlen, wir produzieren keinen atomaren Abfall, wir bezahlen keine Lobbyleute mehr, damit sie unsere Politiker korrumpieren. So ist es. Polen ist auch sehr großer Produzent von Gas, Erdgas. In den nächsten 15 Jahren wir sind auch große Hersteller von Stromverbrauchen. Warum werden A+ oder A++ Verbräuche produziert, anstatt B, C oder D Verbräuche produzieren? Das ist weitere politische Entscheidung. Welche Art Verbraucher werden wir in Polen herstellen? Und weil wir ungefähr 500 Millionen Stromverbraucher, Menschen in EU haben, ist das eine große Nachfrage. Diese 500 Millionen werden diese Hersteller beeinflussen. Das sind natürlich Glashäuser, viele verschiedene Technologien, die wir benutzen können. Und Arbeitsangelegenheiten produzieren. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Sie sich dessen bewusst sind. Polen ist gleichzeitig einer der ersten Produzenten von Graphen. Graphen ist eine Art Kohle, das ist eine Art bleihaltiger Brennstoff und den kann man auch in der Photovoltaiktechnologie benutzen und Polen ist einer der größten Hersteller von diesem Graphen. Diese Art der Carbonart und vielleicht werden wir in den nächsten paar Jahren werden wir zum größten Industriehersteller der Welt von diesem Brennstoff. Stellen Sie sich vor, ich möchte das vorlesen, weil das nicht kompliziert ist. Das ist wichtig. Stellen Sie sich vor, Brennstoff ohne Angst, keine Klimaänderung, keine Erdölausfüllungen, keine tote Bergleute, keine schmutzige Luft, kein devastiertes Land, keine verlorene Wildflächen, keine Energiearmut, keine Energiekriege, keine Tyrannen, keine Ekoterroristen, nichts, was uns ausgehen könnte, nichts, dass wir, wofür abgeschnitten werden könnten, nichts, wofür wir Angst haben könnten. Only ausreichende Anzahl Energie und preislich leistbare Energie. Und das ist Danzig in Polen, Danzig. Ungefähr 100 Kilometer vom entworfenen Kernkraftwerk in Polen. Wie das Kernkraftwerk in Polen. Wir brauchen keinen Kern in Europa und auch nicht in Polen. Danke.
Vor allem für diesen schönen Ausblick mit Reinventing Fire. Also ich habe Gänsehaut davon bekommen. Jetzt sind Sie noch einmal kurz dran, bevor wir in die Mittagspause gehen. Wenn Sie Fragen haben an Darius Witt, nutzen Sie die Gelegenheit oder nutzen Sie dann später bei der Podiumsdiskussion. Aber wir sind sehr, sehr gut in der Zeit. Ich danke allen Referentinnen und Referenten an dieser Stelle einmal für das wirklich ganz, ganz tolle Zeitmanagement. Fragen an Darius Witt. Bitte gerne. Ja. Gibt es eine Frage vom Heinz Stockinger?
Do you have a microphone?
Yes.
Thank you for this presentation.
Das ist eine politische Frage. Vielleicht können Sie es beantworten, vielleicht auch nicht. Was der kommende Präsident, ist das nur der Staatspräsident? Vielleicht ist seine Position nicht so wichtig für die Energiepolitik, aber was könnten Sie über den kommenden Präsidenten, der kommt, und wie geht er mit der Energiepolitik vor, insbesondere mit Kernenergetik? Der enormen Energiequellen. Am letzten Sonntag gab es leider eine Debatte, da waren die zwei Präsidentenkandidaten, rechter Flügel, sehr konservative Politiker, die kämpfen dafür, wer wirklich Verantwortung trägt für Klimapolitik Europas, der Europäischen Union, und wer unterstützt es mehr, und die beiden haben sich gegenseitig angeschuldigt, wer ist dafür verantwortlich. Ich kann leider sagen, dass die Demokratie nur von unten nach oben funktioniert. Sie funktioniert nicht von oben nach unten in dieser Hinsicht. Was wir wirklich brauchen, ist, dass alle Bürger der Europäischen Union, mindestens die EU-Bürger, dass die kooperieren gegen diejenigen, die konservativen Politiker, die uns einfach stoppen wollen, damit wir es schaffen. Es tut mir leid, ich muss es sagen, aber ich werde für keinen der beiden Kandidaten wählen. Das ist alles. Ich werde erst dann wählen, wenn ich mit den Leuten arbeite, wenn wir die Macht zurückerobern, wenn wir die Macht an unsere Bürger zurückerobern. Entschuldigen Sie, dass meine Frage so lang ist, aber ich bin gerade zum Berater für Außenangelegenheiten für den neu gewählten Vertreter von Danzig in Pommern geworden. Und er ist hundertprozentig grün, dieser Politiker, nicht nur energetisch grün. Und ich bin sehr glücklich, dass ich diesen Mann beraten kann, dass er für die grüne Region kämpft, Pommern. Weil Pommern nun zur Region mit dem einzigen Kernkraftwerk in Polen werden soll. Aber ich glaube, zusammen mit 100.000 Leuten, Bürgern von Pommern, gelingt es uns, trotz unserer Politiker, egal wer gewählt wird, dass es uns gelingt, zu gewinnen.
Die Paula? Müsst es einschalten.
Geht das so? Jetzt geht's. Ah, okay.
Nein, es geht nicht.
Okay, jetzt geht's.
Perfekt.
Ja. Sie haben gesagt, die Anti- oder die Grünen sind nicht organisiert. Die Kohlearbeiter sind organisiert und machen Demos. Mich würde interessieren, wie weit sind Sie mit anderen Gruppen verlinkt oder in einer Kooperation? Und gibt es solche Gruppen in Polen?
Well.
Als ich Grüne gesagt habe, meine ich damit nicht die Grüne Partei, aber ich meine damit einfach alle Menschen, die umweltfreundlich denken. Es geht nicht darum, ob sie linke Partei oder rechte Partei anhören. Es geht um alle Leute. Wir haben nun einen neuen gewählten Oberbürgermeister in Danzig. Wir versuchen den Leuten zu zeigen, dass es in ihrem eigenen Interesse ist und das ist sehr schwierig. Das ist regionweit in Tschechien das Gleiche. Ehemaliger sowjetischer Block, die Baltikumstaaten. Ich glaube, wir brauchen kein demokratisches System. Wir haben unseren Glauben wegen der ökonomischen Situation verloren und das ist sehr schwierig. Also was wir gerne sagen, an unsere Mitbürger sagen wollen, warum schließen Sie uns nicht an, warum kooperieren Sie nicht mit uns für Ihren eigenen Gewinn, für Ihren eigenen Vorteil, für Ihre eigenen Fortschritte. Wir sehen, dass das Niveau, wie die Leute integriert sind, wie die Leute in den Städten teilnehmen, immer größer werden, aber nicht polenweit, leider. Also die Hauptarbeit, die wir leisten müssen, ist, wir müssen die Macht zurück an die Bürger geben. Und das ist ja nicht einfach, aber ich glaube, es ist viel einfacher, wenn wir sagen zu den Bürgern, ja, sie können ökonomisch Vorteile erwerben oder auch soziale Vorteile haben. Wenn wir sagen, Demokratie ist wichtig, dann kommen die Leute, wenden sich mit dem Rücken zu uns. Dann sagen die, ja, das sagen sie schon 25 Jahre und hat sich nichts geändert. Also die Leute sind wirklich jetzt, die kotzen aus den Politikern in Polen. Ich hoffe nicht, dass sie aus mir kotzen. Aber das ist ein riesengroßer Mangel an Vertrauen gegenüber die Politiker, politischen Leader. Das, was wir brauchen neue politische Führer. Wie meine Freunde, neue Robert Piedron, der neue Bürgermeister von Danzig wahrscheinlich. Das ist wirklich ein demokratischer Politiker. Aber das, was wir noch mehr brauchen, ist, wir brauchen, dass die Menschen wieder die Demokratie erlernen. Dass wir da alle profitieren. Also ich kann es mir vorstellen, dass das ein Unterschied ist zu der Situation in vielen alten EU-Mitgliedstaaten. Aber es ist auch so, dass wir kooperieren können, dass wir wieder demokratische Regime finden in Mittel- und Osteuropa und auch in einigen Ländern. Weil zum Beispiel Kernlobby in Frankreich ist sehr erfolgreich mit dem Erwerb eines oder des anderen Präsidenten auf seiner Seite, weil das Kernlobby drückt auf die Arbeitsplätze und so weiter, währenddessen Herr Hollande viel mehr grün war als der vorherige Staatspräsident von Frankreich. Also was ich sagen möchte. Ich rufe nach der grünen Deutschland, Hollande, kooperierte zusammen mit der Bundeskanzlerin Merkel an der Wiedererfindung der grünen Energie nach Frankreich. Und wir können sagen, dass wir uns dem Frankreich auf eine gewisse Art und Weise sehr nähern, weil Frankreich viel mehr von Kernenergetik abhängt, während es viel von der Kohle abhängen. Warum benutzen wir doch nicht die gleiche Art des Denkens benutzen, um die Kernabhängigkeit in Frankreich oder in die Kohleabhängigkeit in Polen reduzieren? Also warum sollten wir nicht den gleichen Weg gehen wie die Franzosen? Mit einer Ausnahme. Wir brauchen zuerst die Energieeffizienz. Energieeffizient, weil die Menschen hier nicht mehr so reich sind. Also wir brauchen wirklich die Macht an die Menschen rüberzubringen, dass die Menschen mehr Zeit haben für Profidenken, dass die Menschen kleinere Rechnungen bezahlen, dass die Leute sich nicht nur auf die Fakturen konzentrieren müssen.
All den spannenden Vorträgen, Statements, Referaten gehen wir jetzt in eine verdiente Mittagspause, aber nicht alle von uns, denn die Referentinnen und Referenten bitte ich, mit mir in die Presselounge zu kommen, um für Fragen der Journalisten zur Verfügung zu stehen. Alle anderen sind herzlich eingeladen zu einem Buffet im Raum nebenan. Und ich würde auch gerne auf ein ganz besonderes Highlight hinweisen. Die oberösterreichische Malerin Birgit Schweiger setzt eine ganz besondere Bildreihe ins Blickfeld dieser Konferenz. Yenergy nennt sie das. Das ergibt sich aus den beiden Wörtern Youth and Energy. Und die Künstlerin reflektiert in diesem Zyklus die Beziehung junger Menschen zu Objekten erneuerbarer Energie. In all ihren Erscheinungsformen, in ihren Möglichkeiten. Majestätisch, bedrohlich, hässlich und schön. Lassen Sie sich das auf keinen Fall entgehen und jetzt eine verdiente Mittagspause.